Herzlich willkommen zum Blutgrätsche-Podcast, einer kleinen Ausgründung aus dem St. Pauli-Podcast 19.10 Uhr, weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich an unsere Grenzen stoßen thematisch und wir das gerne ein bisschen weitermachen wollten. Markus ist auch hier, den er vom St. Pauli-Podcast kennt, und wir haben uns einladen lassen von Oliver. Moin Moin.
Moin Moin, ich freue mich hier zu sein.
Der uns bei dem Modelabel Barretta eingeladen hat und auch auf St. Pauli, ne, im Schanzenfeld.
Ja, wir haben eben gesagt, wir haben das Modelabel zum Modelabel eingeladen.
Aber genau.
Der Gag kam von dir, also
der,
genau, ich jetzt nicht auf meine...
Aber es macht ja nichts, der war gut. Und genau, also das Modelabel mit angeschlossener Fußballabteilung ist zu Gast beim Modelabel mit angeschlossener Fußballfanvertretung, aber das HSV.
Bitte?
Du bist HSV-Fan.
Ich bin HSV-Fan, ja, das muss man schon sagen. Ich bin absoluter HSV-Fan, aber ich habe auch eine Geschichte, eine St. Pauli-Geschichte dabei. Das muss man gleich vorweg schicken. Ich bin eigentlich recht spät zum Fußball gekommen, also als Fan jetzt. Bei meinen Eltern zu Hause oder bei meinem Vater, da gab es keinen Fußball, die haben keinen Fußball geguckt oder er hat mich auch nicht mitgenommen. Es gab keine schöne Geschichte, ich saß mit 6 Jahren auf dem Schoß und habe irgendwie Gladbach HSV geguckt. Sowas gab es alles nicht. Ich habe mich eigentlich erst für die Nationalmannschaft begeistert, 1986, und bin danach das erste Mal mit einem Freund zum HSV gegangen. Westkurve.
Block 11 wahrscheinlich.
Ja, irgendwie sowas. Und damals war das, ich weiß noch, dass Uli Stein, alle haben gerufen, Uli für Deutschland. Und Uli war ja der, hat ja den Kaiser Franz den Suppenkasper genannt. Und da haben sie alle Uli für Deutschland gerufen. Und er schrie, obwohl da so eine Tatanbahn zwischen ist, hörte man sehr deutlich, nie wieder. Und ja, so ging's los. Das war mein erstes Bundesligaspiel, das ich live gesehen habe mit 18. So, also recht spät dazu gekommen. Da war ich immer in der Westkurve. Damals waren Spiele, das war normal, dass da 15.000 Leute im Stadion waren. Da passten ja 60.000 rein oder so. 15.000, die Stimmung war einfach nicht so geil. Ich bin immer gerne hingegangen. Ich bin HSV-Fan geworden. Aber dann hat mich mal irgendjemand zur Seite genommen. Komm mal mit. Ich zeig dir mal, wo es richtig abgeht. Und dann sind wir zu St. Pauli gegangen. Das war irgendwie 88. Und dann bin ich tatsächlich 4 Jahre bei St. Pauli als Fan gewesen. Also nie so ein Hardcore-Fan gewesen, aber damals immer im Stadion, also oft im Stadion. Und damals konnte man ja noch im Stadion rumlaufen. Das heißt, du willst ja eigentlich immer beim Gegner stehen, möglichst die Tore sehen. Mhm. Und dann sind wir immer rumgelaufen in der Halbzeit zur anderen Seite. Das war irgendwie noch sehr geil. Es war eine geile Zeit, weil damals war auch Hollerbach einer der Spieler, die... Richtig?
Ja,
90 bis irgendwie, und da schließt sich der Kreis wieder.
Über den reden wir ja noch ausführlich gleich, glaube ich. Ich wollte nur sagen, der Blutgrätsche-Podcast soll so ein bisschen pointiert sein. Bis auf Markus wollen wir hier alle nicht mit unserem Fußballwissen prahlen, weil wir es vielleicht auch gar nicht
richtig können. Ich habe ja keine Ahnung vom Fußball.
Aber Markus hat alle Kicker-Ausgaben seit 1928 zu Hause und auch auswendig gelernt. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen... Abschlusstabelle Bundesliga 1972, dann kann er das aus dem FF sagen.
Das ist doch gut, das wäre so ein Fachmann.
Ja, also ein bisschen Quartett spielen, aber und ich dachte, wir spiegeln das Quartett so ein bisschen an, sozusagen unser beider emotionalen Fan.
Ja, aber da muss man ja schon einhaken, das wusste ich gar nicht. Also du bist jetzt so ein Fan geworden, als die große Zeit des HSV eigentlich fast schon wieder vorbei war.
Die war vorbei. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich auf einer Klassenreise... irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es 79 8, oder 80 war, das war ein ganz großes Spiel für den HSV. Meine Kameraden haben das auf der Klassenreise geguckt und ich habe draußen Tischtennis gespielt. Ich habe mich einfach nicht dafür interessiert. Ich habe zwar gewusst, es läuft, aber es war kein Interesse da. Wenn du es von zu Hause nicht mitbekommst, und ich hab zwar selber gespielt ein bisschen, aber auch das war so ein bisschen lieblos. Ich bin dann wirklich erst richtig spät dazu gekommen und dann nach der Pauli-Zeit doch irgendwie wieder beim HSV gelandet. Und jetzt mit meinem guten Freund Lars, der auch hier sitzt und sich vielleicht auch hier und da noch beteiligen wird. Ja, seit 10 Jahren Dauerkarteninhaber. Ist ja auch noch nicht so lange, da gibt es ja ganz andere Beispiele. Aber seit 10 Jahren gehen wir regelmäßig zum HSV. Und dass das nicht so leicht ist oder dass man da auch wirklich Fan sein muss, wenn man da gerade in den letzten 5 Jahren immer gewesen ist, das ist, glaube ich, jedem klar. Ne?
Was ist so das Faszinierende? Also du warst war ja HSV immer noch erfolgreich. Uli Stein, 87 Pokalsieg, dann das Freudenhaus St. Pauli, 90er Jahre. Und jetzt geht man Mitte 90er Jahre, sag ich mal, zurück zum HSV, der damals, ich weiß noch, Harry Spörl oder wer immer da gespielt hat. Das war dann damals schon, ich würde sagen, das war nicht der VfL Bochum, es war immer noch was anderes. Aber man hat ja eigentlich nichts mehr.
Es ging aber trotzdem jede Saison, eine Saison mal mehr, eine weniger, ging es immer darum, um die Meisterschaft. Also, dass man, wir können Meister werden, theoretisch. Mhm. Also, dass sie es nie geworden sind, das steht auf dem anderen Blatt. Aber sie waren oft Dritter, sie haben oft oben mitgespielt, haben ganz oft in Europa gespielt. Also, da war... Klar, da war man enttäuscht, wenn es am Ende der siebte oder sogar mal der achte, neunte wurde. Aber weil man eben immer jede Saison eigentlich erwartet hat, es ist die Möglichkeit da, wir können Meister werden oder zumindest ganz oben mitspielen. Und das war ja auch eine Zeit lang so. Wenn man ehrlich ist, ist es doch, die letzten 5 Jahre sind einfach, da sind wir so weit von dem, was wir mal waren, weg. Das ist schon fast unbegreiflich. Warum ist das so? Tja.
Ich hab da ja meine Theorie zu.
Ja, das ist wichtig, die würden wir gerne hören. Ich wollte nur eins noch dazu sagen, bevor wir uns in den HSV sozusagen auch gerne reinknien oder auch versinken oder lange über den sprechen, will ich euch noch sagen, dass ich nichts dagegen habe, wenn wir so ein bisschen, und das ist der Grund, weswegen wir sozusagen einen neuen Podcast aufgemacht haben, weil wir das ganze Thema ein bisschen weitermachen wollen. Also meinetwegen können wir auch die Reise des Herrn Aubameyang nach London besprechen oder wie er jetzt mit seinen bunten Autos mit einem falschen Lenker auf der rechten Seite fährt oder wie auch immer. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn euch was auffällt, auch mal ein anderes Bundesliga-Thema zu bringen.
Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Für die Einladung wollte ich mich ja bedanken und habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Das kann man jetzt nicht sehen, deswegen muss ich das erklären. Es ist für euch beide. Vielleicht ist hier der Platz da. Und zwar, ich könnte das ja mal sehen, was ihr erklären, was ihr da seht. Ich hau's mal auf den Tisch. Dann
das ist ein riesiges Buch.
Ein riesiges Buch. Es wiegt, ich habe es vorhin gewogen, 4 Kilo.
Ach du Scheiße.
HSV, ein Verein, eine Stadt, immer dabei. Dieses Buch kostet im Handel 40 Euro und im Moment gibt es bei Heimann für 9,99 Euro. Das ist vielleicht auch so ein bisschen symbolisch für den Werteverfall des HSV. Also nicht nur die Spieler, die mal teuer eingekauft worden.
Und das ist wirklich schwer.
Verlieren ihren Wert auch.
9,99 Euro. Das ist ja dann auf derselben Stufe wie die Königspinguine von Alaska aufgenommen im Sammelband von 1900.
Ja.
Jacques Cousteau 1973.
Das ist absolut vergleichbar. Auf jeden Fall, wir können es jetzt zur Seite legen. Da ist die. Ist
tolles Buch hier. Ich bin
guckt euch das mal
ist toll,
in Ruhe an.
Wenn das Gerd Krall sehen würde, dass so ein Buch so wenig Geld kostet.
So gut. Das wird später. Das legen wir jetzt mal zur Seite. Jetzt gehen wir wieder mal zum Thema zurück. Also. Du wolltest, Markus, du wolltest gerade was erzählen. Deine Theorie, warum der HSV seit 5 Jahren?
Ja, ich kam ja so anno 99 zurück nach Hamburg und habe da auch sehr leidenschaftliche HSV-Fans dann erlebt. Und das, für mich waren das immer so Parallelwelten. Ne? Wenn du, also der HSV und St. Pauli, für mich ist das auch keine Berührungen. Das sind verschiedene Planeten. Das eine ist, deswegen kann ich auch mit sehr vielen so Aversionen der St. Paulianer gegen den HSV eigentlich gar nichts mit anfangen, weil das wirklich für mich 2 verschiedene Welten sind. Umgekehrt. Aber das Ganze ging mir dann eigentlich los, als der Bernd Hoffmann praktisch die große Geldmaschine angeschmissen hat. Und ich weiß nicht, das ist damals in Parkersdorf, das 4-4 gegen Turin. Ne? Mhm. 2000 war das oder 99?
Von diesem Spiel zehren unsere Fans eigentlich immer, wenn wir wieder was verloren haben, dann wird dieses Spiel auf allen Kanälen. Es wäre es das einzige Spiel, was der HSV mal gut gespielt hätte, aber es wird immer wieder vorgeholt. 4-4.
Ja. Und ich weiß nicht, ob Bernd Hoffmann damals schon Vorstandsvorsitzender war.
Jetzt kommst du wieder mit sowas.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber dann irgendwann kam diese Sache, dass gesagt wurde, hey, Deutschland Top 25 und dann hat gute Transfers gemacht und hatte plötzlich eine Kompanie da, De Jong und Van der Vaart und plötzlich hatte man total viel Erfolg dann auch. Ne? Und diese Leidenschaft, ne, Europa zu spielen, bisschen nachher dann zu den Halbfinals gegen Bremen und so weiter und so fort. Und der Niedergang kam ja dann, als Hoffmann ausgeschieden ist oder auch ein bisschen rausgelenkt wurde. Ja, und dann die Dilettanten-Kombo kam. mit diesen schrecklichen FDP-Bürgerschaftsabgeordneten.
Der so leberwurstgraue Haut hat, ne?
Ja, ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr parat vergessen. Aber die haben praktisch dann ja diesen Niedergang damit begleitet, weil das ist ja wirklich, seit der Zeit finde ich im Vorstand dort überhaupt gar kein Fußballfachwissen mehr da.
Ja, schon.
Bernd, ja. Und das ist dann, bis das Ganze immer weiter dann runtergegangen ist und so fort und es wurde nicht besser. Und das fing ja eigentlich an in dieser Saison, wo St. Pauli in der Bundesliga gespielt war, mit unserem Derby-Sieg, das 1-0. Van Nistelrooy war noch, haben sie ja noch geholt für die Rückrunde. Mhm. Und seit der Zeit geht es ja eigentlich nur noch bergab, sozusagen. Und ja, das ist natürlich dann auch im Finanziellen immer. Da kommt Kühne nachher ins Spiel und das ist dann nachher eine. Aber der Anfang ist für mich bei Bernd Hoffmann. Und Bernd Hoffmann kommt ja aus Leverkusen. Ja, Kölner. Und zwar auch rechtsrheinisch, aber Leverkusen. Ne? Und wenn man dann mal sieht, so, ich glaube, Andreas Rettig war der, hat auch eine Leverkusen-Vergangenheit, ne? Der Sportchef von St. Pauli.
Geschäftsführer.
Ich wittere immer so die große Verschwörung der Leverkusen. Ne? Der Reschke in Stuttgart ist ja auch Leverkusener.
Also da gibt's das ist eine ganz gefährliche Kombo.
Also für mich ist einfach, die treten so super seriös auf. Und wenn du Bernd Hoffmann hier siehst, denkst du, oh, ein Hanseat, der ist so hanseatisch und so. Und für mich ist es einfach so ein Reingeschmeckter. Der verkörpert für mich eigentlich nicht das, was ich hanseatisch denke oder was der HSV sein könnte. Und das führt auch vor diese Kommerzialisierung, der Dino Hermann.
Ja, das ist meine Theorie. Der Dino Hermann, Katja Schuld. Also der Dino Hermann ist sozusagen, wer sozusagen diese Zielgruppe, also sozusagen dänische Vorschulkinder als Zielgruppe identifiziert und den sozusagen den Verein auch zum Teil dahin dreht, der muss sich nicht wundern, wenn sozusagen, wenn das Universum irgendwann mal zurückschlägt.
Aber die gute Frau Katja Schulz, glaube ich, die im Marketingvorstand damals war. Die ist bei
Katja König, glaube ich.
Katja wie?
König? Vielleicht ist sie früher König, jetzt hat sie anders. Sie ist Katja, jetzt bei Jung von Matt Sport. Und immer noch stolz drauf.
Die ist immer noch stolz da drauf. Und das ist für mich so ein bisschen. Und der Bernd Hoffmann kandidiert jetzt ja auch wieder als Vorstandsvorsitzender, wo ich mir echt denke, so, oh mein Gott.
Das sind immer die gleichen Namen, die wieder auftauchen. Ja. Erz oder Hunke.
Das finde ich ja gar nicht so schlimm. Also, das mag ich ja an einem Verein wie dem HSV, dass du sozusagen auf diese. Ja, in Köln nennt man das Klüngel, ne? Aber in Hamburg gibt es ja auch so ein Stadtklüngel und auf den kannst du dich einfach verlassen. Also der funktioniert. Beim HSV tummeln die sich auch alle.
Ja, aber die sind ja nicht, das ist ja so, der Anspruch vom HSV ist ja eigentlich, und das habe ich immer so empfunden, auch erstklassigen Fußball zu spielen. Und das war ja ein ganz anderer Ansatz als bei St. Pauli, wo man sagt, ja eigentlich, mein Gott, Fußball spielen, mein Gott, ne? Wir wollen halt auch vor allen Dingen erstmal den Verein, eigentlich wollen wir ja gar nicht aufsteigen, etc., diese ganze Diskussion, wo du sagst, was soll das eigentlich? Weil der HSV hatte immer einen Anspruch, super Fußball zu spielen. Und als ich damals mal auch das eingeladen wurde zum HSV, habe ich so ein UEFA-Cup-Spiel gesehen. Das war ein toller Fußball, den man damals gesehen hat. Und von diesem Anspruch ist man jetzt ja total weit weg, ne? Weil man weiter abgerutscht ist. Und ich finde, sehr viele Leute dort reklamieren für sich, erstklassig zu sein, sind aber einfach nur zweit- oder drittklassig in der Führung.
Ja.
Und das ist ein bisschen, und dann höre ich auch auf, ein bisschen wie im ersten FC Köln. Also als der SFC runtergegangen ist, hast du nachher immer schlechteres Management gehabt, Verein. Dieser Klüngel, ne? der bringt so einen Verein um. Der
ja, FC, ja, das der meine FC ich auch.
So, erst aber sowas wie, den Schmatt gekommen. Was ihr eben angesprochen habt, diese Dino-Geschichte, das wurde ja zu einem Zeitpunkt gemacht, als man überhaupt nie in Erwägung gezogen hat, dass es mal so schlecht um den HSV stehen könnte. Sonst wäre man nicht auf die Idee gekommen, eine Uhr anzubringen, weil man ja nachdenken müsste, was ist, wenn ich die mal abnehmen muss? Was geht? Also wir denken ja jedes Jahr daran, was ist, wenn es jetzt wirklich Abstieg ist, wenn der Abstieg passieren sollte, dann müsste man diese Uhr abnehmen. Also das wäre ja für die ganze Bundesliga, für alle Fans aller anderen Vereine das Lustigste, das würde die größte Geschichte werden. Dann natürlich auch Maskottchen, Dino, was machen wir mit dem Maskottchen, wenn man mal absteigt? Also diesen da wurde nicht weit genug gedacht, dass sowas auch passieren kann. Und das
auf dem Platz erschießen, würde ich sagen.
Ja, irgendwie sowas. Und dann ganz neu anfangen, neues Maskottchen.
Ja, gar keins, wer braucht denn ein Maskottchen?
Ja, wer braucht das? Das ist richtig. Das ist eben Schwachsinn.
Michi der Michel, der ist also irgendwie so ein Michel mit Armen. Und
wer war das nochmal?
Na, die Kirche.
Achso, Michi der Michel.
Jetzt. Aber
Nee, das sind aber so Sachen, die mich tierisch ärgern, wenn ich als Fan im Stadion bin, wenn ich Dino und die Uhr und all diesen ganzen Kram. Die Uhr hätte man vor 2 Jahren, hatte man die Chance, da war sie nämlich kaputt, da wurde sie abgenommen und repariert. Da hätte man sie einfach weglassen sollen. Da hätte man einen guten Grund gehabt, die Uhr brauchen wir nicht mehr, wir müssen jetzt hier nicht auf dick machen. Die Uhr musste sowieso runter, also da hätte man sie unten lassen können. Und dann hätte man sich das erspart, was wir vielleicht irgendwann erleben, was ich natürlich nicht hoffe. Und auch nicht
glaube. Aber das ist komisch, weil ich finde ja, dass diese Unabsteigbarkeit des HSV ist ja tatsächlich sein Markenkern. Ne? Also das ist ja sozusagen die Botschaft, die nach wie vor alles so ein bisschen zusammenhält, oder nicht?
Ja, aber das kann man das wirklich sagen, man ist unabsteigbar, wenn man in einem Relegationsrückspiel in der 92. oder 90. Minute das Tor schießt, was einen dann noch drin hält, ist man unabsteigbar oder hat man dann einfach noch mal kurz Glück gehabt? Ich finde, man ist unabsteigbar, wenn man nie in den Abstiegskampf gerät oder wenn man im Abstiegskampf ist, da dann immer gut rauskommt. Aber das war doch schon fast abgestiegen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde,
aber so ein bisschen Magie kann man da ja auch reinreden.
Das hofft man ja auch. Und man hofft natürlich auch, dass diese, wir sind unabsteigbar, dass es dem Gegner auch so ein bisschen, ach Mist, irgendwie werden die doch die Kurve kriegen.
Und genau, der kriegt richtig, also ab der 87. Minute geht die in der Kackstift.
Weil und
genau
dadurch hast du dann halt auch nochmal die Chance. Sowas.
Das hatte der VfL Bochum ja auch lange Jahre in den 80er, 90er Jahren, als es da abwärts ging, diesen Ruf, ne, unabsteigbar zu sein, bis es dann passiert ist. So gesehen gebe ich dir recht, die einzigen, die genau, absteigbar sind die Bayern. Ne? Ja, selbst Dortmund war schon mit einem Bein weg oder war also schon abgestiegen, aber einzige Mannschaft, die wirklich sagen kann, die sind unabsteigbar, könnte man wirklich sagen, ist Bayern München.
Und es ist auch etwas, wenn man sich als HSV-Fan immer darauf beruft, der Dino zu sein, weil man am längsten in der Bundesliga ist. Und wenn man es jetzt genau betrachtet, ist es so gewesen, in der ersten Bundesliga-Saison ist Bayern München nur nicht drin gewesen, weil 1860 über München stand und man damals gesagt hat, es kommen keine zwei Münchner Vereine in die Bundesliga. Bayern München stand damals vor dem HSV in der Tabelle, war also besser. Rein theoretisch waren sie also auch in der Saison, als der HSV im ersten Bundesliga-Jahr gespielt hat, hätten die Bayern eigentlich auch drin sein müssen von ihrer Spielstärke her.
Ein Hoch auf das föderale System.
Ja, es ist... Es ist irgendwie doch, und das ist das, was man ja seinen Kindern immer, ja, wir sind am längsten in der Bundesliga, wir sind die Tollsten. Also jeder andere Verein ist dann doch mal abgestiegen, aber die Bayern eben nicht. Und sich damit dann in diesem einen Jahr da irgendwie so zu vergleichen, ist es ein bisschen schwierig.
Wie habt ihr denn dieses 1887 war, dieser Fanclub, dieser Kult, was du gemacht hast, wie wird denn sowas wahrgenommen?
Also redest du jetzt von diesem Merchandising 1887. Ja. Mhm. Also ich hab Klamotten von denen. Ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so ein bisschen Wind in diese ganze Geschichte bringt. Das heißt, wenn du eigentlich nur Artikel kaufen kannst vom Verein selber, dann ist es doch ein bisschen arm. Also es ist ja auch bei St. Pauli ein Riesenthema gewesen. Wem gehören die Rechte? Über Jahre lang großen Streit und hat das Ganze ja auch so ein bisschen aufgepeppt. Wenn es jetzt nur der Verein selber gewesen wäre, der seine eigenen Klamotten gemacht hätte, dann wäre es lange nicht so gewesen, wie es in der Zeit, was es da zu kaufen gab.
Ja, also ich bin da auch komplett deiner Meinung, Oliver. Also das finde ich sogar noch, also es gibt so ein paar Sachen, die ich beim HSV tatsächlich konsequenter finde als bei St. Pauli. Also dass es ein Fanlabel gibt, das finde ich schon ziemlich cool, denn das, ich meine, ganz abgesehen von den Sachen, die finde ich teilweise grenzwertig oder auch echt hässlich, aber gut, das ist
aber das Geschmackssache. Sehen wir genauso. Es gibt ganz viele Sachen, die wir, wie das immer im Verein so ist, vielleicht ist es weniger, ich weiß es nicht, aber du kannst dich nicht mit jedem Teil deines Vereins identifizieren, du kannst nicht jeden Fan toll finden. Das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft, vielleicht ein paar Leute ausgespart und da gibt es Leute, die super sind und die größten Pfeifen, und für die will ich auch nicht gerade stehen, oder möchte ich auch nicht sagen, die sind jetzt alle toll, weil sie HSV-Fans sind, und genauso die Klamotten jetzt oder so. Aber was ich gut finde, ist, dass der HSV selber irgendwann gemerkt hat, die 1887er, die werden doch so groß, also machen wir ein bisschen was mit denen zusammen. Mhm. Ne? Also genau. Ich kenne jetzt nicht die genauen Verträge aber, zwischen denen oder was sie da vereinbaren, aber die stehen ja halt mit ihrem Wagen zwischen den Arenen und dürfen ihre Sachen da verkaufen.
Das ist
und
das Label 1887?
1887 ist ein Label. Mhm. Machen eben also sehr beliebte Klamotten für die Fans. Und ich weiß gar nicht, in welchem Verhältnis das jetzt zu den Sachen steht, die, die der HSV verkauft. Okay. Sicherlich deutlich geringer, aber so, es hat so einen Kultcharakter.
Ich meine mich zu erinnern, dass es Streit gab.
Es gab.
Dass der HSV die verklagen wollte, aber schnell gemerkt hat, er kommt nicht weit. Weil die eben in 0, nada irgendwo HSV oder Hamburger SV kommuniziert, sondern nur eine Zahl. Und die kannst du nicht schützen. So, und das... Das war schon smart.
Dann würde ich eine andere Zahl ins Spiel bringen, was ich für den HSV viel besser finden würde, wäre ja 1919. Ja, für mich ist es halt der Gründungsdatum des HSV 1919. Fusion aus dem Verein. Und das wird ja viel nur so als Makel wahrgenommen. Ne? Und Fusionsverein. Aber und das ist genau das Gegenteil. Der HSV war damals der erste Verein, der gesagt hat, wir überwinden die Stadtgrenzen, wir sind der Hamburger Sportverein. Das sind auch die ganz tollen Vereinsfarben, wo ich mich als Kind immer gefragt habe, rot-weiß und dann Stutzen, ne? Blau, schwarz-weiß. Was also die Farben waren, eben unten von Stutzen von den Vereinen. Ne? Germania, Sperber, ne? Germania,
Falke,
Falke.
Und Unterdam.
Und vorne halt der Anspruch, wir sind Hamburg, ne? Rot-weiß. Und also eigentlich sehr innovativ. Ne? Und die haben in den 20er Jahren ja auch alles im Grund und Boden gespielt. Das war der erfolgreichste Verein in Deutschland in den 20er Jahren, der Hamburger SV, auch auf dieser Basis. Und ich finde ja dieses Ansatz, 1887, wenn Hoffenheim das macht, die ja nichts haben. Und dann sagen wir, wir sind 1899 Hoffenheim, ne? Die haben jetzt anderes. Aber ich finde es halt schade, weil der HSV, finde ich, so andere Möglichkeiten, Traditionen hat. Wir haben eben schon gesprochen, Franz Beckenbauer.
Aber als man damals entschied, Gründungsdatum 1887, wie wichtig war es den Gründern damals, dass man schon so eine Tradition hat? Wie wichtig war es in den 20er Jahren, dass man eine Tradition, war vielleicht auch schon, ne? Dass man da irgendwie Fußball gespielt, habe ich irgendwie gelesen, wurde erst 1888, also ein Jahr nach der Gründung von Germania, und man nimmt eben von diesen drei Vereinen den am ältesten, und das ist das Gründungsdatum. Ja. Eigentlich wäre es 1919 in der Tat. Aber ehrlich gesagt,
ich glaube, das mir das auch so alle.
Also ich glaube, es machen alle, dass sie rausholen, was sie rausholen können.
St. Pauli ist das übrigens auch nicht ganz sauber mit 1910. Also ich glaube, das ist die Gründung des Turnvereins. Der FC St. Pauli ist erst, also die Fußballsparte ist sehr viel jünger noch. Also ich glaube auch zu ein, zwei, drei Jahre oder so. Aber ich habe mich auch immer lustig gemacht über den HSV und habe dann im 100-Jahr-Buch von St. Pauli nachlesen müssen, dass das da auch nicht ganz sauber ist. Also das macht jeder so, wie er gerade
lustig. Aber es ist eigentlich auch echt ziemlich egal, oder? Also ich meine, die Vereine sind alle recht alt, um die Jahrhunderte.
Wobei wir beim Thema Tradition, finde ich, könnten wir schon bleiben. Denn wenn wir jetzt... mal sozusagen den Blick und den Bogen mal ein bisschen weiter schalten und sagen, okay, 50+1 Regel, egal ob die sich noch offiziell ein bisschen halten kann, verbessert wird sie permanent, also spätestens wenn Kind in Hannover seine 30 Jahre voll hat oder 20 Jahre, weiß ich gar nicht genau, dann wird sozusagen ein weiterer großer Verein einem Sponsoren gehören, 50+1 Regel hin oder her. Wie wappnen sich die Traditionsvereine, die ja auf Tradition Wert legen und sich auch darüber sozusagen eine Identität aufbauen? Das ist ja beim HSV so, das ist bei Dortmund so, das ist bei Schalke so. Vielleicht ist sogar Schalke und der HSV insofern ein bisschen vergleichbar, dass sie eben sozusagen immer die sozusagen im zweiten Glied standen die letzten Jahrzehnte, aber trotzdem ja auf eine riesige Tradition und auch auf eine riesige Tradition in der Region zurückgreifen können. Aber wie können sich diese Vereine überhaupt gegen den Druck aus dem internationalen Fußball und die Polarisierung wehren? Also dass es eigentlich nur noch pro Liga 2 bis 3 Clubs gibt, die das große Spiel mitspielen können, und der Rest spielt quasi um Abstieg oder Aufstieg. Also wie geht das?
Tja, Tja, das ist eine sehr gute Frage.
Also die Antwort von St. Pauli ist einfach, die hatten wir auch schon mal in unserem anderen Podcast. Der FC St. Pauli versucht sich zu diversifizieren, also vom Fußball unabhängig zu machen, also das mit dem Modelabel und Musiklabel mit angeschlossener Fußballabteilung ist nicht nur ein Spruch, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das Strategie ist. Ich finde die Strategie auch gar nicht blöd.
Singen.
Genau. Aber das hat der HSV eben nicht, weil auch die Ansprüche viel zu groß sind. Also wir würden ja auch dritte Liga spielen, das wäre uns ja im Kern vollkommen Wumpe. Hauptsache, wir können am Wochenende ans Millerntor gehen, ein paar Bier trinken und unsere Freunde treffen und dann, das könnte auch vierte Liga sein.
Ja, ich finde der HSV muss ein bisschen Mut machen, ne? So in Zeiten wie diesen. Ich finde Heribert Bruchhagen genau den richtigen Mann, weil der sehr nüchtern ist. Und der hatte beim Eintracht Frankfurt, ist auch mit abgestimmt, glaube ich, sogar ein oder zweimal. Der hat den Verein aber saniert. Und der hat den Verein auch auf so einen Koalitionsverein auf den Sockel solide gebracht. FC Köln hat es geschafft, mit Schmadtke auch einen solide Sockel zu bekommen. Und ich glaube, wenn man jetzt die Verantwortlichen die Möglichkeit hätten, das jetzt auch nochmal 2-3 Jahre weiterzumachen, dass es dann auch so ein bisschen mal in ruhigere Fahrwasser kommen würde, so schwer das hier auch in Hamburg ist.
Aber den Anschluss an Vereine wie Bayern München,
ja, das muss man,
das ist doch so weit weg, da selbst Dortmund.
Aber die Ansprüche muss jetzt mal streichen, damit es wieder hochgeht.
Ja, richtig, genau. Aber wenn Erik jetzt meint, wie schafft man es, da mitzuhalten oder wie soll
es gehen? Überhaupt zu überleben. Also wenn sagen wir mal, ein 18-jähriger Nachwuchsstürmer, der sämtliche NLZ durchlaufen hat, U19-Nationalspieler, noch nicht mal in Deutschland, sondern in Uruguay oder Belgien oder der Slowakei ist, wenn der 60 Millionen Euro kostet in 5-6 Jahren, was ja passieren kann, wie stellt man da überhaupt noch eine Mannschaft auf? Also wie soll das gehen? Und welche Strategie hat man da sozusagen als...
Guck dir Mainz an, guck dir Augsburg an, die haben mit wenig Mitteln, haben die es ja auch geschafft, europäisch zu spielen, zwar immer nur für eine Saison, aber haben sich in der Bundesliga etabliert. Ich glaube, guck dir Dortmund an, du kannst ja genau sagen, Dortmund jetzt hier in der Aubameyang, die kriegen genauso dann, das Problem ist auf einem höheren Level, die kommen auch nicht mehr hoch. Die haben zwar jetzt 170 Millionen eingenommen, aber Dortmund spielt jetzt in Arsenal. Ne? Hiskintrat ist da, Mkhitaryan, Aubameyang, mit dem Özil nimmt es auch noch dazu. Also,
ja, die haben ja gerade auch gesagt, wir sind Ausbildungsverein.
Sagt Dortmund.
Sagt für München, oder?
Sagt man zumindest in Dortmund. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ist heute gerade gesagt worden, wir sind ein Ausbildungsverein.
Und das wäre weise, weil es bringt nichts. Du kannst diesen Konkurrenzspiel mit Paris Saint-Germain kannst du nicht mithalten oder mit Barcelona. Das geht nicht. Dann machst du dich auch nur kaputt.
Und dann fragt man sich, wieso hat der HSV einen Kühne und keine chinesische Staatsreederei als Eigentümer?
Na, jetzt kommt das wieder mit.
Ja, aber das wäre doch eine Perspektive. Also Putin und Gazprom sind es bei Schalke. Und obwohl die Schalke das nicht gerne hören, stimmt auch nicht ganz, weiß ich auch. Aber klingt halt so schön. Also Gazprom und Putin sind es bei Schalke. Bei Uerdingen sind es auch die Russen, ne? Oder?
Ja.
Bei Paris ist ein Scheich.
Katar.
Katar, genau. Ist ein ganzes Scheichtum. Und dann könnte man doch eigentlich sagen, also Kühne,
das sind dann
ist eigentlich eine Nummer zu klein. Ja. Ja. Also für eine Stadt wie Hamburg ist er eine Nummer zu klein. Ja. Aber wahrscheinlich hat er sich von sich aus schon auf den Weg gemacht. Ist ja unsere sozusagen Vermutung.
Ja, über Hollerbach, Magath, China oder wie war die Geschichte?
Noch schlimmer, Hapag-Lloyd. Wir sind doch hier als Hamburger Gesellschaft der Vereine.
Hapag-Lloyd kommt sozusagen als Bonus obendrauf.
Okay.
Also wir gründen mit wir legen Hapag-Lloyd als Stadt Hamburg, das ist so sozusagen unsere Idee.
Jetzt müssen wir als Stadt Hamburg Podcast sagen, dass wir als Hamburger an der Reederei beteiligt sind. Die Reederei ist Hapag-Lloyd. Und da hat die Stadt Hamburg wie viel Prozent Anteil? Ich war aber einen sehr großen Anteil übernommen.
Auf jeden Fall eine Minderheitsbeteiligung, also 21.
Nee, so. Hamburg hat mehr, 40% gehabt.
Ah, ja, okay.
Kühne hat sehr wenig Anteil, aber ist trotzdem der entscheidende Mann dort, der den Ton angibt. Der Hamburger Steuerzahler durfte jetzt jahrelang immer draufzahlen, wenn es mal neue Kapitalanzahlungen kam, Herr Kühne nicht. Und das Ganze ist jetzt zweimal fusioniert worden. Einmal mit Südamerikanern, einmal mit Arabern. Und das Ding ist immer noch nicht weg, weil der Markt immer noch übersättigt ist mit Schiffen. Ja, müssen wir mal einen Fachmann hinzuziehen, der Ahnung hat von dem Thema.
Ach Quatsch, brauchen wir gar nicht. Wir denken uns das selber aus.
Der fusioniert Hapag-Lloyd mit einer chinesischen Staatsreederei.
Wir packen Hapag-Lloyd und den HSV in die Fusion mit der chinesischen Staatsreederei. Und dann kriegt Hamburg und der Aufsichtsrat des HSV ein Stimmrecht in diesem neuen Konglomerat, das schlagartig die größte Reederei der Welt wird. Und damit wird auch der HSV der größte Verein der Welt.
Okay. Das wird auch eine schöne.
Ich meine, das ist doch eine schöne Geschichte.
Super. Ja, ein Sponsor vom HSV oder ein Partner ist ja die Shanghai Port Authority, ne?
Okay.
Und die sind Besitzer eines Fußballvereins in der ersten Liga von China. Da gibt es halt Ausbildungsverträge zwischen dem HSV und den Chinesen. Und da denke ich mir irgendwie so,
echt?
Ja, weiß es nicht.
Also so wie mit Stoke City und St. Pauli.
Ja.
Wusstest du das?
Nee. Der Hafen von Shanghai ist eben Besitzer von einem Fußballverein. Ne? Und ich denke mal, jetzt auch gerade für die Chinesen ist es natürlich ein schöner Fuß in der Tür hier nach Deutschland, Hamburg, auch gesellschaftlich hier reinzukommen. Also ich glaube, die These. Weil ich würde mich
warum soll auch nur Italien das chinesische Geld abkriegen? Warum genau. Sollen wir nicht auch mit was? Ich meine, das ist ja auch alles amerikanisches Geld. Also die Trump-Milliarden fließen über China wieder zurück zum HSV. Ich meine,
aber ist das jetzt wirklich noch Fußball? Ist es das, was wir wollen? Wollen wir solche Millionen ausgeben?
Das ist doch gerade, das ist aber wirklich der Kern der Frage. Das ist der Kern der Frage.
Kann man sich anders regulieren? Dass man, wo ist denn dann das, wo bleibt das Sportliche? Jetzt mal wieder ganz von unten mal angefangen. Wir haben keine Meisterschaft mehr seit jetzt mindestens 5 Jahren oder so. Es gibt es Abstiegskampf, ist unsere Meisterschaft, was ja
genau,
ein dummer Spruch ist. Genau. Aber da ist es spannend, auch für den, der jetzt vielleicht nicht Fan einer bestimmten Mannschaft ist und der aber einfach gerne Bundesliga schaut, der findet den Abstiegskampf spannend. Zum Schluss geht's nochmal richtig um die Sache. Da oben ist doch jetzt schon lange entschieden. Also ich meine, es war schon vor der Saison fast, also gut, am Anfang war Dortmund ja noch richtig gut dabei. Aber jetzt sind 16 Punkte, der zweite ist 16 Punkte vom Abstiegsplatz entfernt und 16 Punkte vom ersten. Da ist das Ding ist durch und wen interessiert es dann noch, wer den sechsten Platz macht? Also wenn du jetzt nicht selber Fan dieser Mannschaft bist. Und das ist, wird es nicht vielleicht mal irgendwann so weit sein, dass man irgendwas reguliert, dass man nur noch so viel für Spieler ausgeben darf? Oder ist es jetzt eine rein wirtschaftliche Geschichte? Und
aber wieso? Die wollen doch alle Geld verdienen. Also die UEFA, also Fußball ist doch näher dran an der Formel 1 inzwischen, als an, sagen wir mal, Baseball, wo es ein Drafting gibt zum Beispiel, wo der Tabellenletzter wird, als erster die jungen, neuen, ausgebildeten Spieler unter Vertrag nehmen darf. Mhm. Also sowas wäre ja zum Beispiel beim Fußball haben wir das Problem, dass wir eben keine Ausbildung in den Universitäten haben. Das gibt es in Europa nicht, leider. Also gäbe es bei uns eine Studentenliga, die das Niveau hätte.
Der zweiten Bundesliga.
Oder? Der zweiten Bundesliga. Dann könnte man so ein Drafting machen, wo dann sozusagen.
Da gibt es einen guten Film über dieses Drafting. Der heißt ja, glaube ich, auch so. Mit Kevin Costner.
Ja.
Aber aus dem Football ist er.
Es gibt auch einen mit.
Nee, da geht es wirklich darum, wer das Recht hat, den besten Spieler aus dem College-Bereich zu kaufen.
Es gibt einen mit Clint Eastwood,
und
der ist noch besser.
Da verkaufen sie die Rechte daran, als erster die Spieler zu kaufen. Und das ist unglaublich, wie da gehandelt wird. Oder auch überhaupt, wie den Spielern dort umgegangen wird.
Ja, da wird getrickst und gehandelt. Ja klar, in den USA sind Spieler eine Kapitalanlage für den Verein. Ne? Die Vereine gehören ja Privatleuten. Also das ist nicht das Modell, das ich importieren möchte, sondern die haben ganz betriebswirtschaftlich festgestellt, wenn unsere Liga attraktiv sein soll, das heißt also, die großen Fernsehnetworks nach wie vor uns Milliarden bezahlen, dann muss es spannend sein. Und deswegen haben das Drafting haben sie dann nicht eingeführt, weil sie große Menschenfreunde sind, sondern weil sie sich gesagt haben, gemeinsam, wir müssen diese Liga spannend halten, sonst passiert genau das. Oben bildet sich ein Pol und der Rest, der kann sehen, wie er sozusagen klarkommt, also quasi spanische Verhältnisse.
Also spannend halten versucht Bayern ja. Also in den letzten beiden Spielen haben sie immer erstmal zwei kassiert, also gegen Bremen jetzt vorletztes Spiel und letztes Spiel haben sie ja auch gegen Hoffenheim erstmal zwei rein, und damit die wenigstens dranbleiben. Und dann
du meinst, man könnte den deutschen Meister oder den Meister einer Liga mit einem Malus starten lassen. Ja. Der fängt jedes Spiel mit 0-1 an.
Ja, also je nachdem, also so ein bisschen wie beim Golf, so eine Art Handicap. Das heißt, wie gut du jetzt bist in dem Moment. So, also so, du kannst ja beim Golf ich könnte jetzt neben Tiger Woods stehen und wir könnten zusammen spielen, weil mein Handicap eben ganz anderes ist und wir könnten trotzdem gegeneinander spielen. Und würden wir immer mit 0-5 gegen oder 0-6 oder 6-0 gegen Bayern starten können, der HSV, und dann nur 9-3 verlieren.
Das gibt es übrigens beim
9-6.
Beim Segeln auch, das heißt Vergütung, damit nämlich Yachten verschiedener Bauweise und verschiedener Schnelligkeit gegeneinander antreten können.
Gut, okay, das ist albern, aber ich finde den Aspekt wirklich.
Ich finde das eine gute Idee.
Ich finde es aber wirklich gut, der Aspekt, es muss spannend bleiben. Es ist die Aufgabe der Macher muss doch sein, nicht der einzelnen Vereine, denn jeder Verein versucht natürlich der Beste zu sein, aber wenn man irgendwas von außen steuern will, dann muss man doch irgendwie, wie kriege ich wieder Spannung in die Bundesliga? Ja, wie kriege ich das hin?
Indem du das Bayern München ausgliederst, aber ansonsten sehe ich da
keine. Sehe ich auch keine Chance.
Und das ist eine Euro-Superliga, oder wie
heißt das? Ja, die Bayern wollen ja eigentlich auch nur europäisch spielen. Du müsstest im Grunde sagen,
das
Bayern
wird ausgegliedert,
genau, und sollen jetzt noch gegen Barca spielen und die englischen Clubs. Und das Dilemma, was wir hier in Deutschland ja noch haben, in Spanien hast du ja 3-4 Mannschaften, wo es auch gewechselt, wer Meister wird, oder mindestens 2 Mannschaften. Mhm. England 4-5 Mannschaften. Frankreich ist ähnlich langweilig, ne? Mit Saint-Germain. Das ist es ja nicht. Und ich glaube, dass das auf irgendwann auch mal durchschlagen wird auf die, auf das Produktfußball, ne? Oder auf das, aber so gut, solange der Rubel rollt, ist den Leuten egal.
Ich meine, die Leute gehen ins Stadion. Ja. Früher war es viel spannender und da sind viel weniger Leute ins Stadion gegangen. Das hat viele andere Gründe, mehr Freizeit und mehr Geld dafür. Aber trotzdem sind die Stadien immer noch voll, obwohl es nicht spannend ist. Und trotzdem ist es so, wenn wir wieder zurück zum HSV kommen, wir haben jetzt, das ist wenig, wenn ein Spiel jetzt nicht gut besucht ist, dann sind es immer noch irgendwie 40.000, 45.000 Zuschauer. Aber wenn wir gegen Bayern spielen, wir wissen, wir spielen ja nie gut gegen Bayern, es ist immer ausverkauft, Und die ganzen HSV-Fans, angeblichen HSV-Fans, gehen dann hin und da könntest du auch 120.000 Karten verkaufen. Ja, das sind für mich dann auch keine HSV-Fans, das sind Bayern-Fans. Das ist immer so meine Meinung. Also der Verein fasziniert eben die Leute und irgendwo machen sie es eben richtig, aber es können eben nicht alle so machen. Es ist eben auf Kosten der anderen irgendwo auch, aber trotzdem verstehe ich den Verein, dass sie die besten Spieler haben wollen, um dann wieder in der Champions League mithalten zu können, sonst geht's eben nicht anders. Und dann musst du dann eben die Besten auch aus deiner Liga wegkaufen. Ich glaube gar nicht mal, dass es deren Ziel ist, immer die anderen Vereine zu schwächen, sondern sie wollen auch sicher... Ist ein schöner Nebeneffekt. Also so mitten in der Saison den besten Spieler irgendeiner Mannschaft zu kaufen, Wagner jetzt oder so, und dann.
Ich fand das toll, wie sie Leipzig platt gemacht haben, Anfang der Saison. Im Oktober das Pokalspiel, das DFB-Pokalspiel, das war geschoben. Wie sie den Keter da mit Gelbrot runtergeschubst haben, das war sowas von. Also ich bin ja kein Anhänger von Verschwörungstheorien, wie ihr wisst, ne? Nein, aber es war wirklich der Hammer. Und ich glaube, die haben Hoffenheim ausgeschaltet, sie haben Leipzig ausgeschaltet, Dortmund hat sich selber ausgeschaltet. Also, ne, das war wieder nichts.
Fehlt noch Leverkusen und Schalke.
In Leverkusen kommt ja jetzt wieder. Der Beili wird auch nicht mehr lange dann bei Leverkusen spielen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Der ist ja jetzt bei Comunio 15 Millionen wert. Gekauft habe ich ihn für 1,9. Ja. Am Anfang der Saison.
Ich komme jetzt mal mit einem anderen Thema, um das nochmal ein bisschen wieder zurück nach Hamburg zu bringen. Obwohl man auch Zuhörer, wir haben Zuhörer auch überall. oder? Aber die meisten kommen vielleicht aus Hamburg
weltweit.
Also tatsächlich aus Singapur, Neuseeland. Schöne Grüße an unsere Hörer in Kanada. Es gibt deutlich über einen Hörer in Mexiko.
Ah, cool.
Also tatsächlich 3 oder 4 jedes Mal, wo ich mich immer frage, wer ist das? Also falls ihr uns hört und habt das in Mexiko gehört, dann sagt mal bitte Bescheid. Weil das sind ja die Sachen, die klar freut man sich, wenn das... Also unseren letzten Podcast, unsere letzten Folgen haben jetzt insgesamt 2700 Leute gehört. Und das fand ich schon ziemlich cool, dafür, dass wir das so nebenbei machen. Aber das sind ja die Sachen, die einen faszinieren. Ne? Also wer sitzt in Neuseeland und hört unseren Podcast? Das würde mich jetzt echt mal interessieren.
Ja, also bitte Meldung. Jetzt pass auf, ich komme jetzt zu dem Punkt, weswegen ich eigentlich hier bin. Meine Idee ist folgende. Und zwar, ihr erinnert euch noch alle an die Saison 2011. In der Saison spielte St. Pauli in der ersten Bundesliga.
Richtig, I remember.
Und es gab zwei wunderschöne Spiele. Ein Hin- und Rückspiel, HSV gegen St. Pauli. Also Hinspiel war 1:1 und Rückspiel, ich meine mich zu erinnern, ihr sprecht heute noch von der Stadtmeisterschaft und seid auch heute noch Stadtmeister.
Also ja, in der Tat.
St. Pauli hat damals 1:0 gewonnen, ganz groß. Aber wo?
Danach haben wir nichts mehr gewonnen.
Ja, jedes Spiel verloren und abgestiegen. Ja. Aber das ist auch, deswegen erzähle ich das jetzt. Weil erinnert ihr euch noch, was in der Stadt los war? Was in diesen Wochen davor, Tage davor, alle Radiosender, alle Zeitungen, es ging um nichts mehr. Das war das Thema der Stadt.
Richtig.
Die Leute haben es geliebt. Ich weiß noch, als die Spiele, ich habe in Winterhude gewohnt, und es war wirklich so, dass da haben viele, also wie bei einer WM, alle haben die Fernseher rausgeholt. Es standen Trauben vor den Bars und sowas. Die ganze Stadt hat es geliebt. Dann kam natürlich noch dazu, dann wurde das Spiel verschoben einmal, zeitlich verschoben, weil der
Rollrasenverlegung.
Das war eigentlich die Zeit, wo das begonnen hat beim HSV mit dem Pan.
Adresse habe ich immer noch. Rollrasenverlegerbesieger.
Naja, okay. Naja, auf jeden Fall, das war eine unglaublich geile Zeit in Hamburg, also wenn man Fußballfan ist, war, wie auch immer. Meine Idee ist jetzt folgende. Wir kriegen es ja nicht hin. Der HSV schafft es nicht abzusteigen, seitdem irgendwie oft versucht. Pauli kommt irgendwie nicht hoch.
Wir schaffen das auch auf gar keinen Fall. Wir haben ja gehofft, dass wir vielleicht dieses Jahr die Relegation schaffen. Aber selbst wenn der HSV es schaffen würde, sagen wir mal, die Relegation noch zu schaffen, würden wir es nicht hinkriegen, und das scheint Hamburger Vereine auszumachen, in dem Moment, wo es um die Wurst geht, verlieren sie dreimal am Stück. Ich weiß es nicht.
So, jetzt pass auf. Ja, jetzt folgende Idee. Einmal im Jahr oder alle 2 Jahre gibt es in Hamburg, kurz vor Saisonbeginn, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeitstitel, Hamburg Cup.
Derby Cup.
Ja. Es spielt immer auf jeden Fall St. Pauli und der HSV mit, weil es die besten Hamburger Mannschaften
sind. Genau.
Und 2 Mannschaften, die sich dafür qualifizieren. Ob es jetzt Viktoria oder Norderstedt oder was weiß ich.
Altona 93
ist. 4 Mannschaften. Wenn es nicht geht mit 4, weil es zu viel ist, dann eben nur der HSV und nur St. Pauli. Hin- und Rückspiel. Mhm. Das ist die eine Idee. Also 2 Freundschaftsspiele. Hin- und Rückspiel. Oder eben so ein kleines Turnier mit 4 Mannschaften. Was auch sehr cool wäre. Was glaubt ihr, wie die Leute das lieben würden? Mhm. Das wäre das Gespräch, da würden alle drauf warten. Es wäre die Geschichte am Anfang der Saison. Es würde auch alle, es gibt ja viele Bedenken dagegen, da kann man ja auch gleich mal drüber reden. Aber auf jeden Fall wäre es ein Thema, was zum Start der jeweiligen Saison die Fans alle so hoch pushen würde, dass man so einen Bock hat wieder auf Fußball. Wir tragen unser Ding gegeneinander aus und können es nächstes Jahr wieder besser machen oder alle 2 Jahre, je nachdem, was für ein Aufwand sowas ist.
Finde ich eigentlich eine sehr geile Idee.
Gibt's das nicht? Also ich denke immer so, es gibt einen Grund, der war ja auch damals, als die Spiele stattfanden, dass es Gefahrenspiele sind, dass es ja, Ärger gibt.
Es gibt eine über die normale Rivalität hinausgehende Problematik, die man da einfach
gut, aber die man auch mal lösen kann. Die man auch mal. Wir sind irgendwo hier alles nicht die Hochburg der Hooligans hier. Ich glaube, wir schaffen es auch. Wenn ihr jetzt gegen, also jetzt ja nicht, aber wenn man gegen Rostock spielt oder so, aus welchen Gründen auch immer, DFK oder sonst was, man kriegt es ja auch irgendwie hin. Ich glaube, das ist alles noch viel schlimmer. Und ich glaube, man würde auch irgendwie einen Weg finden, diese, dass man diese Gefahrengeschichte ausschließen kann oder dass man sie eben so eindämmt, dass da eben nicht so viel passiert.
Ja, also aber man muss schon Fußball damit rechnen, also klar, also auf der einen Seite würden wir auch damit spielen, ne? Also der Grund, weswegen so ein Hamburg Cup spannend ist, ist, weil es diese Rivalität gibt.
Genau.
Sonst wäre er nicht spannend. Und deswegen muss man das sozusagen einigermaßen handeln. Ich finde das insofern interessant, als dass zeitgleich mit unserem Podcast hier findet ja die Spobis, ich glaube in Düsseldorf oder so, statt. Also die Sportmesse, wo sich alle Großkopferten des Fußballs unter anderem da auch treffen. Und heute haben ja der Geschäftsführer des HSV und der Geschäftsführer von St. Pauli, der wo Herr Rettich heißt, sich so ein bisschen angezickert. Und Herr Rettich hat gesagt, wir würden uns freuen, demnächst mal gegen den HSV zu spielen. Meinetwegen auch ein Pflichtspiel. Das war natürlich sozusagen eine kleine Spitze. Aber wenn das jetzt mit dem Pflichtspiel nicht klappt, dann ist das ja quasi eine Einladung zu so einer Art Hamburg Cup.
Also ich hoffe ja, dass jemand jetzt zuhört, der vielleicht die Kontakte hat und sagt, das ist eine gute Idee. Also ich behaupte jetzt nicht, dass nicht andere schon längst auf die Idee gekommen wären. Und ich gönne es auch jedem, der damit Geld verdient. Will ich gar nicht. Ich will nur, dass es irgendjemand vielleicht mal anschiebt oder mir sagt, warum.
Aber war das nicht in der Vergangenheit immer so, verschiedene Planeten? Für den HSV war St. Pauli überhaupt nicht existent.
Das wäre ja eine neue Qualität. Ja. Genau. Also St. Pauli war so aus Versehen immer mal mit dabei.
Umgekehrt wäre das ja eine totale Anerkennung für St. Pauli, wenn der HSV sagen würde, oder auch für manchen HSV, das müssen wir uns auf die Ebene von St. Pauli herablassen, mit denen spielen, oh Gott. Auf der anderen Seite bei St. Pauli rum diese Aversion immer zu sagen, oh, das ist ja ganz böse. Das wäre auch für viele ein Schritt, wo sie sich da eingerichtet haben. Und fiel auch nur auf, dass diese Aversion zwischen HSV und St. Pauli manchmal von Leuten kommt, die man dann sagt, ja, was kommt das eigentlich her? Also ich meine, dass der Torwart von St. Pauli plötzlich, der dann ausrastet im Volkspark, in seiner Jugend dann im HSV gespielt hat, war mir vorher auch nicht klar. Ja, ja. Also das sind auch so persönliche Geschichten, weil früher auch in den 70er, 80er Jahren die ganze Aufstiegsmannschaft von St. Pauli, in der 80er, die haben auch viel oft beim HSV gespielt.
Ja, also sportlich gibt es die ja gar nicht. Ja, also da gibt es die ja gar nicht. Holger Stanislawski hat auch beim HSV gespielt. Ich glaube nicht, dass Holger Stanislawski irgendwelche Ressentiments dem HSV gegenüber hat. Bei Fußballspielern gibt es das nicht. Das gibt es einzig und allein bei Fans.
Ja, aber das gibt es auch in jeder Stadt, in jeder Region gibt es dieser Hass zwischen irgendwie Vereinen. In München ist es eben 1860 und Bayern München. Das haben so viele Städte und das gehört irgendwie dazu. Aber ich finde letztendlich, das hat es eben wieder mal gezeigt vor 7 Jahren, als wir dieses Derby hatten, dass man hat gesehen, es gibt so viele Fans, die irgendwo Sympathie für beide Mannschaften haben, aber die sich dann vielleicht auch wirklich sagen, okay, ich mag eigentlich Pauli auch, aber jetzt bin ich HSV-Fan. Und das war auch bei mir so. Ich nehme mich immer so ein bisschen St. Pauli-Sympathisant. Also ich mag, wenn sie gewinnen, aber ich finde es auch gut, wenn sie in der zweiten Liga bleiben, aber ich habe überhaupt nichts gegen St. Pauli. Aber wenn sie gegeneinander spielen, dann bin ich absolut für den HSV und auch mit absolutem Herz dabei. Und so zeigte das auch diese beiden Spiele damals. Es wurde einfach positiv berichtet. Die Leute haben positiv darüber geredet. Es war einfach toll. Und ich glaube, es tut auch irgendwie was für die Stadt. Also so eine Zusammenhaltsgeschichte.
Die Sportstadt Hamburg hat ja nicht mehr viel zu bieten. Insofern wäre dann ja eine Bündelung der Stärken.
Richtig, genau.
Eine gute Sache.
Dass man
aber ich denke nochmal, dass das eigentlich die Verantwortlichen, so wie ich sie immer beim Buch haben, ich denke mir schon, dass da irgendwann vielleicht mal der Punkt kommt, wie gesagt, das kann für beide Seiten eine schöne Win-Win-Situation zu sein, ohne dass sich dann dabei jemand verrenken muss.
Naja, die Frage ist, ob sozusagen ein Freundschaftsspiel ein Pflichtspiel ersetzen kann. Das ist ja die Frage.
Ach, das glaube ich schon. Wenn man einfach einmal im Jahr die Stadtmeisterschaft aufruft, dann ist das für uns 10-mal mehr wert als Hamburger, ob du jetzt St. Pauli-Fan bist oder HSV-Fan, 10-mal mehr wert ob du da irgend so einen Cup in der Vorbereitung spielst, Telekom-Ding oder ja, wie sie alle heißen, Super-Cup. Also.
Finde ich auch.
Das ist alles so Wurst. Das sagt auch jeder in der Vorbereitung. Ja, ist die Vorbereitung. Das ist jetzt egal. Sie haben jetzt gewonnen. Das ist den Leuten alles so Wurst.
Es würde nur dann interessant, wenn die Bayern gegen Dortmund spielen.
Ja.
Dann wird es ein bisschen interessant.
Gut, dass man so eine Ahnung, eine Vorahnung hat. Ja, wie kann sich das entwickeln?
Das ist das einzige Spiel, was so ein bisschen Grip hat.
Aber ich glaube, dass das wirklich, dass gerade. Ja, weil sich dann einige eben auch an sowas festhalten. Wir haben im Moment wirklich nicht so eine tolle Zeit beim HSV und das wäre so eine Herausforderung. Das ist mir dann auch völlig egal als Fan, was die in Bremen darüber sagen oder sonst was. Ich weiß, hier in Hamburg wäre das eine große Nummer.
Na, die können sich ja qualifizieren. Die Bremer, die Rostocker, die Lübecker und die Kieler, die können sich ja in einer eigenen Ausscheidung einen Startplatz gibt.
Einen Gastplatz.
Genau.
So. Ja, aber man sollte es jetzt gar nicht so vermischen damit. Ich würde eher sagen, gibt noch zwei kleineren Hamburger Verein die Chance, da irgendwie mitzumischen oder so, je nachdem wie das mit, oder eben nur Hin- und Rückspiel St. Pauli HSV, ist natürlich klar, dass dadurch, obwohl jetzt so viel Platz wie bei St. Pauli jetzt ist, das ist schon alles, das würde schon super laufen, es wäre auf jeden Fall, es würde von den Fans angenommen werden, es ist nur die Frage der Umsetzung, wer kann das machen, gibt es überhaupt ein Interesse bei den Vereinen? Und ich könnte mir denken, warum eigentlich nicht? Ich meine, zweimal ausverkauftes Haus haben, ja. Dass die Fans vielleicht am Anfang der Saison richtig angefixt werden und dann auch Bock haben auf den Verein, sich Fanartikel kaufen und so weiter. Das ist doch alles nur im Sinn. Das ist doch besser, als wenn du dann wieder irgendeine mittelmäßig gute Mannschaft aus England einlädst und ja, dann hast du halt, gehst du da hin, ja, weiß ich nicht. Ich gehe zu solchen Spielen nicht. Nee. Ich gehe in der Vorbereitung nicht zu den Spielen, weil es mich einfach langweilt, 1-1 gegen eine Mannschaft aus England, die man, ja, die da im Mittelfeld spielt. Das ist wirklich, es ist, ja, und dahinter wird eh gesagt, ja, das ist ja eine Vorbereitung und wir sind zufrieden, okay, 0-0, aber nee, das haut mich nicht um.
Ja, finde ich auch. Also ein Spiel gegen HSV ist interessanter in der Vorbereitung als gegen Stoke City.
Allerdings. Ich finde das eine super Idee. Und je öfter das stattfindet, desto mehr werden ja auch solche Spitzen abgebaut. Ne? Also jetzt, ja. Man wartet ja immer, dadurch, dass der FC St. Pauli einfach nicht fußballerisch nicht potent genug ist, sozusagen in die erste Liga zu kommen. Und der HSV ist ja bekannterweise noch nie in die zweite Liga abgestiegen. Also müssen wir uns in der ersten Liga treffen oder mussten wir es bisher. Das heißt also, die 3-4 Male, die St. Pauli in der ersten Liga war, da muss man ja immer ewig warten. Und deswegen ist
also es gab schon eine ganze Menge Spiele zwischen St. Pauli und dem HSV über die Jahre. Und es gab DFB-Pokalspiele und hier und da und auch Freundschaftsspiele. Das ist eine ganze Latte. Und eigentlich hat meistens auch immer der HSV gewonnen, aber trotzdem.
77.
Also ich habe mal gerade geguckt, das letzte Mal, dass St. Pauli gewonnen hat, war 1960. Nein, vor nein. Dem Spiel 2011.
Nee.
77 2-0.
Das okay. War ein Heimspiel des FC St. Pauli.
Das war noch 77.
Damals
war
eine Heimspiele lustigerweise im Volkspark ausgetragen hat. Das war ja eine ganz dunkle Zeit für den FC St. Pauli, weil man gesagt hat, wir sind so arm, wenn wir schon gegen den HSV spielen, apropos, ne, das ist in der Stadt auch damals ein großes Thema gewesen, müssen wir beim HSV spielen, um sozusagen die Hütte vorzukriegen. Und das hat Das 1-1 am Millerntor war das erste Erstliga-Bundesliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am Millerntor-Stadion. Deswegen war das so besonders.
Na gut.
Also auch für alle Beteiligten. Denn die haben sonst immer im Volksparkstadion stattgefunden. Da war dann unser Stadionsprecher. Hallo, wir begrüßen die Fans vom HSV, was total lächerlich ist eigentlich, aber doch sich nicht gut angefühlt hat. Das war alles ganz schlecht. Aber
deswegen hat der HSV ja immer gewonnen, bis auf einmal.
Genau. Genau.
Naja, aber das würde jetzt ja so ein bisschen spannender abgehen, ne? Also die Spiele jetzt rein vom Sport.
Ja, finde ich eine sehr schöne Idee.
Gut, okay, also das wollte ich einfach mal loswerden, die Idee. Wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden, der da jetzt mal tätig wird, irgendwo. Das hört und das geil findet und das mal irgendwo anbringt. So. Das war das.
Olaf Scholz, übernehmen Sie.
Ja, genau.
Dann braucht er ein Popularitätsthema.
Ja gut, das ist ja kein St. Pauli-Podcast, also kann ich jetzt nicht, kann ich das jetzt nicht rausschneiden. Ich halte mich mal zurück.
Okay.
Aber was ja lustig ist, ist, dass der FC St. Pauli in einer Beziehung ist dem HSV gleich macht. Als ich zum Spiel gegen Darmstadt gegangen bin, wollte Ewald Lien auf den Parkplatz fahren und wurde von dem Ordner nicht durchgelassen. Das erinnerte mich eigentlich an so eine HSV-Nummer, wo der Aufsichtsrat des HSV,
naja, einer der vielen, ne?
Auch nicht zum Parkplatz gelassen wurde und sich mächtig aufgeregt hat. Das war sogar der Bild-Zeitung eine Meldung wert.
Okay.
Damals meine ich. Also so unterschiedlich sind wir gar nicht.
Nee. Ja, es sind diese kleinen Spitzen und die Zeitungen leben davon, die Fans lieben es. Es wäre ja langweilig, wenn wir uns total lieben würden, ne? Denn dann würde das irgendwie auch nicht so viel Spaß machen.
Aber erzählt doch mal
eher. Ja, aber der HSV, also das ist ja echt ganz interessant, weil der HSV, wie Oliver ihn haben will, den finde ich ja total langweilig. Ich finde ja den HSV im Moment, also die letzten 5 Jahre, finde ich den HSV total toll. Also egal, was, das kann man sich gar nicht ausdenken, was da alles passiert. Ein Sportchef joggt durch den Jenischpark.
Ja, das ist ja, wir wissen ja inzwischen, dass es nicht im Jenischpark verloren wurde, ne, sondern im Puff.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja. Das ist aber jetzt wird der hier Podcast-Spezial.
Im Jenischpark ist ein Puff?
Nein, er wurde nicht im Jenischpark gefunden, der Rucksack, sondern im Puff.
Ah.
Stimmt's? Ja, stimmt wirklich.
Da werden die... Da
also
werden
stimmt, die, so, also meine Insider-Informationen sind das.
Ja, also...
Das ist wirklich so.
Tribünengespräch.
Ja, aber es gibt ja... Also ich kenne schon einige Leute, die einige Leute kennen und das muss... Das ist, ich kann das nicht sagen, dass das stimmt, aber es wurde von den Leuten so gesagt, ja, völlig klar, der Jenischpark.
Aber das ist doch toll.
Ja,
Es ist so Drama, das sind Geschichten, die man hören will.
Putzfrau also, im Puff hat diesen Rucksack gefunden.
Ausgezeichnet.
Und dann musste sie sagen, gegen ein bisschen Cash ist sie im Jenischpark.
Woher wusste die, wo der Jenischpark ist?
Nein, das weiß sie auch nicht. Wenn du sie jetzt heute fragen würdest, wo ist denn der Jenischpark, dann würde sie wahrscheinlich anfangen zu stottern und dann könnte sie auseinanderpflücken.
Irgendwo, also da, wo das Panoptikum steht. Ach,
da, wo Peter Jenisch wohnt.
Jenischpark. Dann würde sie sich umdrehen zu irgendjemandem und sagen, das haben wir nicht besprochen.
Das haben wir nicht besprochen. Wer ist dieser Jenisch?
Nein, aber der HSV liefert tolle Geschichten, aber es ist auch so, wenn man tolle Geschichten schreiben will, dann kann man sie auch aus allem.
Nein, aber machen. Von sich heraus. Also die sind doch so toll gewesen. Also zum Beispiel diese ganze Kühne Nummer ist auch so lustig. Kaum gewinnen die 2 Spiele am Stück, sagt Kühne, ich gebe denen kein Geld mehr. Da denkt man auch so, okay. Also entweder der hat einen Plan, der sieht vor, dass der HSV keine Spiele gewinnt, oder der hat irgendwie einen Vertrag mit der Bildzeitung oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das, da gibt es doch so richtig schönes Drama, also so Boulevarddrama. Also auch die Dinge, die wir beim FC St. Pauli ja einerseits nicht vermissen, andererseits ja letztes Mal schon besprochen haben, doch irgendwie ein bisschen vermissen. Also dieses...
Das mal irgendwie also mal wieder irgendwie
so ein bisschen Spieler, Regenbogen, ein bisschen also, Drama, ein
ja,
bisschen
was mir
FC
so ein bisschen,
Hollywood.
Genau, was mir so ein bisschen fehlt bei St. Pauli ist wirklich, sind wirklich so Spielerpersönlichkeiten, die einem auch auffallen, wenn man jetzt nicht täglich die Presse durchforstet und die Artikel von vorne bis hinten durchliest. Es sind kaum Namen von St. Pauli-Spielern. Und das war früher anders.
Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. War letztes in dem Kopf was so?
Also spontan? An wilderen oder an.
Ja, wo du sagst, Mensch, das war so ein Typ bei St. Pauli. Wie lange kommt dir in den Kopf?
Dieter Schlindwein.
Dieter Schlindwein.
Ah, nein, da waren schon. Ich kann so spontan, weil ich mir das. Da habe ich nicht vorher drüber nachgedacht, aber ich fand schon, dass. Da waren einfach Persönlichkeiten, die einfach über das Interesse an dem Verein hinaus einfach irgendwo stattgefunden haben. Das ist im Moment ein bisschen weniger der Fall, aber muss ja auch nicht sein. Aber wenn du das jetzt so ansprichst...
Gut, aber da leidet aber St. Pauli auch darunter, dass es zur Zeit auf dem Platz wenig Identifikationsfiguren gibt. Lasse Sobisch ist jetzt, sage ich mal, der beste Spieler, den wir haben, auch der durch seine langjährige Tätigkeit ja auch so, nachdem ihr ihn glücklicherweise dankenswerterweise an uns verkauft habt, die einzige Person, die ja zurzeit dort ein Standing hat, ne? Sonst ist da, haben wir auch nichts anzubieten.
Ja, also ab und zu mal der Trainer dann, also dass ihr ganz coole Trainer holt, so Evalin mäßig, solche Geschichten.
Ewald Bienenhonig, der nicht auf dem Parkplatz gelassen wird mehr.
Zettel, Vogel.
Den haben sie jetzt kalt gestellt. Ja. Also auch nichts mehr mit Drama.
Den Parkplatzwächter, der.
Auf jeden Fall, dass Ewald Lien jetzt kein technischer Direktor mehr wird, sondern Parkplatzbeauftragter. Aber das kann passieren. Da muss man aufpassen.
Ich habe mal so eine andere Sache noch, worüber ich mich ja immer so bei uns im Verein aufrege, also nicht Verein, sondern im Stadion, das Stadion an sich, wie das bei euch so ist. Seid ihr zufrieden mit? Ich meine, das Stadion ist geil, kann man nichts anderes sagen. Der Standort ist das geilste, denn das Stadion, so ein englisches Stadion mitten in der Stadt, einfach gibt es nichts Geileres. Wir haben nun wirklich auch ein Stadion, in das, wenn man da drin sitzt, also viele, inzwischen ist es jetzt auch nicht mehr das Tollste, gibt es sicherlich andere, aber dass es wirklich ein tolles Stadion ist, wenn man drin sitzt. Aber alles andere drumherum, als Fan, der eine Dauerkarte hat, der da 10 Jahre ist, wie ich jetzt und andere ewig, gut, in diesem Stadion kann man ja noch nicht so lange gewesen sein, aber wie, was für Mängel gibt's da und wie zufrieden ist man als Fan, der immer am Ende des Jahres, wenn man gerade mal den Abstieg vermieden hat, mit Ach und Krach wirklich durch die Hölle gegangen ist, kommt mit Sicherheit die Rechnung an 2 Tage später für die Dauerkarte, die man, die erst in 3 Monaten wieder genutzt werden kann. Und damit verbunden auch noch erhöhte Bierpreise und sowas. Ich glaube,
das Bier ist beinahe teurer bei St. Pauli als bei
Mainz. Ja, das glaube ich nicht. Wir sind bei 4,40 im Moment.
4,50 sind wir.
Ehrlich? Also, das ist 4,50, aber es ist noch ein Liter, ne? Oder?
Ein halber.
Immerhin, 0,4 ist man.
Ja, das ist auch okay, 0,4.
Was gibt es eigentlich?
Köpi ist aber auch. Es gibt Astra, leider. Astra.
Ja, natürlich,
aber es ist, immer ist Astra. Unangenehm, aber es ist so.
Nein, aber es sind so Sachen, ich bin auch in meinem anderen Stadion
unterwegs. Köpi gibt es für euch?
Jetzt gibt es Köpi.
Das ist ja eigentlich ein Grund zum HSV zu wechseln. Das ist ja viel schöneres Bier.
Ja, und dann wechselst du und dann ist es irgendein Spiel gegen Bremen, wo es dann wieder nur alkoholfreies Bier gibt. Das Einzige, worauf ich freue, ist, dass ich am Wochenende da hinsetzen kann, ein Bier trinken. Alkoholfrei. Ja, und dann trinken die Leute auch noch genauso viel wie sonst. Die stehen in der Schlange für das Alkoholfrei. Ich frage mich, warum. Aber jetzt komme ich zu dem, was ich meine. Ich denke immer, das Stadion ist so ein Rohbau. Es ist nicht fertig gemacht worden. Es wurde nicht zu Ende gemacht.
Irgendwann habe ich
mich gefragt, was ist denn hier los? Es ist hinter, also im Stadion, wenn du da sitzt, gut, rausgehen, reingehen, hinten Getränke kaufen, auf Toilette gehen. Ich komme mir vor, wie, ich weiß nicht wo.
Im Parkhaus.
Du kannst beim HSV in der Halbzeit nicht auf Toilette gehen. Geht nicht. Es sei denn, du stellst dich eben in eine Schlange von 50 Leuten außerhalb der Toilette kannst so lange warten bis kurz vor Halbzeitbeginn wieder.
Das ist bei St. Pauli aber auch nicht.
Ja, aber anders. Es gibt Vereine, die das in Hannover war ich, in Bremen. Ist das anders? Da sind auch nicht so viel weniger Leute. Und man kann es immer auf Toilette gehen. Warum, wenn man ein neues Stadion baut, dann wird eben vom HSV gesagt, als Entschuldigung, weil es auch mal einen Beschwerdebrief gab, ja, das müssen wir verstehen, wenn 40.000 Leute in der Halbzeit auf Toilette gehen wollen, wie sollen wir das lösen? Mann, dann macht die Rinne doppelt so lang oder was weiß ich. Das würde ja schon helfen. Wieso kann ich als Fan nicht in der Halbzeitpause auf Toilette gehen? Ja, dann trinken sie aber auch ein bisschen viel. Ja, Entschuldigung. Das ist so das, was mich wirklich jedes Mal aufregt. Es wäre so einfach, das zu lösen, denn es ist etwas, worüber du nicht reden darfst. Du darfst ja nicht sagen, ja, ich musste in der Halbzeit, ja, dann mussten sie, haben sie wohl ein bisschen viel getrunken, dass sie dann so viel auf Toilette müssen oder so. Ja, okay, deswegen darf dieses Thema eben nicht so angesprochen werden. Oder wird das immer so
warum
ganz...
Warum das denn? Das gehört ja, echt zu den Basics,
frage mich, wenn HSV-Verantwortliche, die das Stadion gebaut haben, haben da einfach nicht mitgedacht.
Ja, du kannst bei St. Pauli, finde ich, ist es voll, aber man kommt dann doch irgendwie dran.
Wo ist das Problem?
Der Flow ist ganz gut, ne? Das stimmt.
Nein, aber wo ist das Problem? Ich weiß nicht, ob du dich noch an meine alte Wohnung erinnerst, WM 1996, wenn du bei mir auf die Toilette gegangen bist, was war da?
Fernseher.
Ja. Das war 1996 bei mir in der Wohnung. So.
Und zwar, um das mal zu erklären, der Fernseher war im Wohnzimmer und Oliver hatte so eine heute würde man das Stadtstudio-Wohnung oder so nennen, über zwei Etagen oder
ja, drei? Ja, aber die war jetzt nicht so zwei groß, Etagen. Aber die war über
zwei Etagen. Nein, die war sehr schmal, aber du hattest zwei Etagen und das Klo war unten und ja, das Wohnzimmer oben. Und du hast vom großen Wohnzimmer über die Küche, auf der Treppe war ein Fernseher und auf Klo. Das heißt, du hast keine Sekunde des Spiels verpasst. Und das ist das, was du meinst.
Ja, wo ist das Problem, dass ich auf... Mein Gott, sei doch mal ein bisschen moderner. Auf allen Messen wird überall, wird dir sonst was um die Ohren gehauen, was es alles gibt. Und du bist überrascht. Warum kann ich so eine Multimedia-Firma, die kann doch auch, vielleicht macht sie das, um da ein bisschen Geld...
Das gibt es ja nur für die VIPs oder für die Business.
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es zwar auch auf dem Klo keine Toiletten, aber... Du musst eben auch auf dem Klo, kein Fernseher, aber du musst eben auch nicht lange warten. Du kannst da schnell rauf und fertig. Aber wenn du da in der Schlange stehst, mhm, es gibt also vor den vom Imbiss, wenn du dir eine Pommes holen willst, da ist ein Fernseher ohne Ton. Da kannst du dann schon gucken. Ja, aber wenn man schon diese Möglichkeit hat, dann mach es doch auch da, wo man wirklich lange ansteht und gib den Leuten eine Möglichkeit. Es gibt so viele Ideen, die den Leuten, die gar nicht so viel Geld kosten und die, wo ich mich am Anfang der Saison einfach, ey, der HSV hat mal was Neues gemacht, die haben jetzt Fernseher auf den Toiletten oder irgendwas, gib mir doch mal was zurück.
Das würde bei St. Pauli direkt zur Häme führen, ne? Da würde man direkt sagen, oh, ihr habt jetzt,
ja,
bei uns ist der richtige Fußball, ne? Da muss man auch einen Platz auch sein, um was zu sehen, und ihr hockt den ganzen Spiel über auf der Toilette, um Fußball zu
machen. Nee, aber das
würde direkt zur Häme führen, direkt eins
ja, auf. Wir hocken auf der Toilette. Ja, das ist, aber ich gehe ja deswegen während des Spiels auf Toilette, weil ich in den Halbzeitpausen eben nicht, ja, wenn ich nicht eine Minute vor Abpfiff runtergehe, stehe ich 10 Minuten an und da habe ich keine Lust. Ich möchte in der Halbzeitpause vielleicht irgendwie 2, 3 Leute treffen, die woanders sitzen und mit denen schnacken, und ich möchte nicht 15 Minuten auf Klo das gehen, weil ich nicht dran komme. Das ist
bei uns so eine Sache, wir haben ja sehr viele Stehplätze, ne? Was auf der einen Seite ja ganz schön ist. Auf der anderen Seite haben die irgendwo ganz, hat der Helmich, ne, der Stadionbauer, die ganz komisch gebaut.
Der alle Stadien in der zweiten Liga baut.
Und diese Stadien, das ist so vom Abstand her so gebaut, dass wenn du praktisch eine Stufe Platz lässt, hat jeder brutal viel Platz. Das ist super angenehm. Aber natürlich, wenn es voller wird, was ja auch sehr normal ist, wird das sehr eng, wenn da jeder auf seiner Stufe steht, weil die Stufe so eng ist, dass du dann doch immer wieder die anderen berührst. Und die Leute mögen es auch nicht mehr so wie früher, sich zu berühren. Früher wäre das ja gar kein Thema gewesen, weil da hätte man immer dann sich, so wie wir jetzt hier, gekuschelt. Ja. Und das wäre vollkommen okay gewesen. Und wenn man sich ein Bier geholt hätte, dann wäre man halt durchgegangen und dann hätte sich das dann einfach geweitet. Jetzt ist es so, du stehst, die Leute alle so, bewegen sich überhaupt nicht und so eine Beamtenhaltung. Hier, das ist mein Platz, ich mache jetzt hier gar keinen Platz. Und
obwohl, das gibt es, glaube ich, in jedem Stadion. Nee, bei St. Pauli, ich stehe hier schon seit der Regionalliga.
Nee, bei St. Pauli ist das jetzt im neuen Stadion, und auch gerade da, wo wir gerade stehen, echt unangenehm geworden. Das heißt, ich habe echt manchmal gar keinen Bock mehr, von meinem Platz wegzugehen, weil es einfach Stress. Weil
stimmt.
Was du sagst, auch dieses Gefühl, ich finde Stress und den brauche ich nicht.
Also ich kann mal so ein Tipp, wir haben mal gegen, wir waren bei einem Spiel, Hannover 96, wir haben, ehrlich gesagt, haben wir 5-1 da verloren. Es war ein Scheißspiel, aber wir waren im Gästeblock, und im Gästeblock, der war eben natürlich wie immer so abgeteilt, und der hatte eine eigene Toilette, und die eigene Toilette war im Grunde genommen mit, da wo man steht, ist die Toilette. Das heißt, du kannst, glaube ich, beim Pinkeln aus dem kleinen Fenster sogar fast aufs Feld gucken. Das war nur die Toilette für die Gästefans. Und der war auch immer, es war ausverkauft, also gästemäßig, ich weiß nicht, wie viel
tausend. Das ist eine super Idee. Das kenne ich nur von der
Ich weiß nicht, ob das Zelle, jetzt,
aber es fühlte sich Zelle an, im Stadion bei Union Berlin, glaube ich, kannst du aus der Zelle, wenn du sozusagen verhaftet wirst von der Polizei im Stadion, weil du Pyro gemacht hast oder hast einen zusammengeschlagen, kannst das Spiel noch weiterkommen. Das finde ich total geil. Hatte ich für den SC St. Pauli auch vorgeschlagen, für den Fall, dass wir eine Stadionwache in dem Stadion hätten realisieren müssen, aber glücklicherweise haben wir ja eine vor dem Stadion. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass keine Polizei im Stadion ist, aber den Nachteil, wenn du denn mal eingeknastet wirst, kannst du das Spiel leider nicht gucken. Und das fand ich damals eine geile Idee. Irgendwie, so tut mir leid, wir müssen ihn leider verhaften, aber du kannst immerhin das Spiel weiter gucken. Das finde ich, also das ist Fußball, oder? Also das ist einfach so ein Common Sense, so, ja, du hast über die Stränge geschlagen oder Pyro oder was auch immer. Wir aus irgendwelchen Gründen müssen wir dich aus dem Verkehr ziehen, aber
ich glaube, beim
das Spiel kannst du zu Ende gucken.
Man kann wirklich einfach mal ein bisschen Auge auf die Fans, ein bisschen gucken, wie kann ich es denn, wenn ich schon sportlich das nicht erreiche, was ich mir vornehme und die Fans aber trotzdem immer noch kommen, egal wie ich spiele, kann ich denen nicht irgendwas zurückgeben? Und damit meine ich nicht, die Karten günstiger machen. Das Geld wird aber ja
wie benötigt. Viel kann denn das kosten?
Irgendwie ja, das ist ja irgendwie
nochmal 10 Toiletten einzubauen.
Ja, und ist ein gut Sponsor, der ist dann praktisch zur Verfügung gestellt. Kostet ja nichts.
Ja, Sani, fair.
Nein, also ich bin mir sicher, dass es jetzt natürlich schwierig ist, wenn ein Stadion fertig gebaut ist, da jetzt große Veränderungen, theoretisch ist es wahrscheinlich möglich. Aber es wird eben nicht ernst genommen, weil es ein Thema ist, was du nicht so ansprechen kannst, weil das eben.
Aber das Problem ist aber auch, dass die Verantwortlichen, die stehen nicht, beziehungsweise die haben nie das Problem.
Die stehen nicht, vollkommen richtig.
Die stehen aber nicht, selbst wenn sie sitzen, sie kennen dieses Problem überhaupt nicht.
Vollkommen richtig. Da habe ich übrigens eine schöne Anekdote, darf ich?
Bitte, bitte.
Ich war, als ich 2006 habe ich für Berlin Online gearbeitet und da Formate entwickelt. Und da bleibt es nicht aus, wenn man in der Hauptstadt für eine größten Verlage in der Stadt ein Lifestyle-Format macht, dass man auch mal von Hertha BSC eingeladen wird. Und dann
da kennen wir gute Leute.
War ich öfter eingeladen von Hertha BSC und dann auch in die VIP-Area, unter anderem auch gegen den HSV, und habe da den Medienanwalt des Berliner Verlages öfter getroffen. Ziemlich cooler Typ. Und er war immer mit seinen Kindern da. Und irgendwann sprachen wir dann zusammen und irgendwann sprachen wir über Fußball und dass das hier eigentlich gar kein richtiger das ist ja gar kein richtiger Fußball hier oben in so einem verglasten, gerade im Olympiastadion ist er noch mal weiter weg als beim HSV. Das heißt, du bist ja quasi irgendwo in so einer verglasten Dings mit deinen Currywursthappen und Canapés und
das ist in den letzten Stadien mit Tatanbahnen noch.
Genau. Und da meinte er, ja, das Problem hatte er auch. Er war jetzt mit seinem Sohn irgendwo beim Fußball, was er total geil fand, aber sein Sohn meinte, du Papa, hier gibt's ja gar nichts zu essen. Also sein Sohn kannte Fußball nicht anders als in diesen VIP-Areas.
Ja, ja, ja.
Und da hat er irgendwann so einen Film gekriegt und hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt mal zur Union irgendwo mal Babelsberg oder so mal irgendwo stehen, wo man auch mal steht und die Spieler auf dem Rasen hört oder auf dem Grand oder was weiß ich wo. Auf jeden Fall nicht mehr VIP-Area. Ja. Das macht dich kaputt, glaube ich.
Ja, das ist auch wirklich so. Wir haben es ja auch beim HSV dann ein, zwei Mal geschafft, dann kommst in die VIP-Area, wo du, wenn du die Karte kaufst, 500 Euro für zahlst. 500. Und du kriegst sie aber trotzdem mal irgendwie durch Zufall, durch einen Freund, kriegst du es irgendwie, der irgendwo arbeitet und Einladungen hat, kriegt man dann das dann doch mal so. Ich würde ja niemals 500 Euro.
Nee, mache ich ja auch nur Firmen. Also ist ja bei St. Pauli auch nicht viel billiger.
Aber du könntest es kaufen, wenn du sagst, ich kenne jetzt keinen, aber ich möchte Spiel, das auch mal erleben. Ja, ein Spiel, 500 Euro kostet das. Und dann hast du natürlich die ganze Zeit... wenn du jetzt niemanden kennst, dann kannst du die Karte kaufen und dich dann hast du einen Bereich, wo du dich hinsetzen kannst, dann bist du nicht in einer Loge, sondern du bist halt in so einem, aber du kannst überall rumgehen und alles umsonst essen, trinken und
ja,
so.
Ja, das die ganze war nicht. Also vorher und nachher. Da war ich ein paar Mal eingeladen, einmal von Hamburg.de und einmal von Rolls-Royce.
Aber es ist tatsächlich so, man muss ja auch ehrlich sein, wenn man das nicht täglich erlebt, dann bist du auch die abgelenkt, dann willst du das auch so ein bisschen miterleben und vielleicht sagst du dir dann, wenn ich dann einmal da jetzt bin, dann will ich dann auch mal hier was essen und da was trinken und dann sehe ich da jemanden und schnack mich da fest und das Spiel mitkriegen, das ist dann eben auch schwierig, weil du wirklich von allen möglichen Genüssen oder irgendwelchen Dingen abgelenkt wirst und das Spiel selber, sei denn du wirst jedes Wochenende da, aber wenn du es
nur einmal macht ihr ja auch. Ich war ja zweimal jetzt mit eingeladen von euch, einmal gegen Darmstadt.
Aber dann nicht im VIP-Bereich, sondern
nee, genau,
ehrlichen,
auf euren Sitzen.
Wir sitzen und ja, genau.
Das finde ich ja übrigens beim HSV auch ziemlich cool. Du kannst eigentlich bis auf den Gästebereich einmal rundherum gehen, wenn du willst. Ne? Ja.
Und also theoretisch könntest du, wenn es, wenn du das wirklich so möchtest, so wie damals bei St. Pauli, es wird nur im Stehbereich kontrolliert, weil da es ist tatsächlich so, dass du deine Karte vorzeigen musst, wenn du weil da alle rein möchten und wenn du dann nicht, also da kannst du auch ein bisschen schummeln, dass du entweder willst, wenn du in der im Stehbereich stehen möchtest, dann gehst du eine Stunde vorher ins Stadion, da kontrolliert noch keiner, aber ab einer halben Stunde vor Spielbeginn wirst du eben kontrolliert, also und sonst kannst du theoretisch in jedem Bereich sitzen, so gesehen ich weiß nicht, ob das in anderen Stadien nicht möglich
ist. Also bei St. Pauli ist es nicht. Ja, so, also da kommst du von einer Kurve nicht in die andere.
Ja,
also von der Süd nicht auf so der Gegengerade oder von der Gegengerade in den Nord, das geht nicht. Das fand ich da ziemlich cool, weil ihr sitzt Haupttribüne, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Also wir sitzen Osten. Im Osten.
Das ist doch Haupttribüne, oder?
Ja, nennt man das Haupttribüne oder wie nennt man das?
Ne? Keine Ahnung. Also gegenüber der Westkurve sozusagen. Also die ja jetzt so die WIP-Kurve ist. Ne?
Vom Spielfeldrand, wenn du auf die Nordkurve guckst, ist der Osten rechts. Und wir sitzen recht weit oben.
Das ist ja bei euch seit dieser Neubau total verwirrt. Ne? Da muss man sagen, dass das Stadion in Hamburg ist verdreht worden. Ne?
Ja, wurde gedreht, ja.
Es wurde gedreht. Und jetzt ist, was früher der Westen war, ist jetzt der Norden oder der Osten, der Süden. Mhm. Und kein Mensch weiß eigentlich mehr, was wo war.
Ja, das ist komischerweise finde ich das, ja, das ist ja mal eine These, dass in dem Moment, wo ein Verein seinen Ground aufgibt, hat er sich eigentlich schon verraten und selber ermeuchelt. Das ist bei Aachen so gewesen, also das Tivoli ist ja ein legendärer Ground, in dem Moment, wo sie das aufgegeben haben, ist dieser Verein quasi...
Ich denke mal, dass sie auch viel darüber nachgedacht haben und sicherlich irgendwie sie wussten, da kommt auch noch eine Arena dahin und wir können es einfach nicht anders...
Ich finde das Lustige, dass beim HSV ja die Leute heute noch von der AOL-Arena sprechen, das finde ich total lustig. Das heißt also, der HSV hatte so eine Art Neuinitiation mit diesem neuen Stadion.
Das war das 4:4, ne? Das war eines der ersten Spiele
da.
Ja.
Das 4, da sind wir wieder beim 4:4. Mhm.
Vielleicht sollte man mal die HSV 44, HSV 44. Das wäre doch mal eine Initiative. Für mehr Spaß im Stadion.
Ja, und damals waren wir schon mit dem Unentschieden zufrieden.
Ja, gegen Juve.
Und wie es entstanden ist und alles. Genau. Ja, es war ein Traum. Doch, das muss man sagen, das war toll. Und es wird auch wieder andere schöne Spiele geben. Ich weiß, der Moment in der letzten Saison, letztes Heimspiel, wir haben es im Grunde genommen, eigentlich wäre es auch wieder Relegation geworden. Und man hat es aus eigener Kraft geschafft, nicht abzusteigen, also nicht in die Relegation zu gehen. Die Leute sind auf dem Rasen gelaufen, haben die Torlatten noch bis in die S-Bahn getragen.
Das war übrigens die schönste Geschichte.
Ja, wirklich. Also,
aufgegriffen worden am Hauptbahnhof von der Bundespolizei, Bahnhofspolizei, die dann irgendwann gesagt hat, wisst ihr was? Ach komm, das ist uns doch egal, geh doch damit nach Hause.
Ja, das will jetzt eh keiner mehr um das dumme Tor. Und Rasen wurde mitgenommen, also, alle Leute standen vor dem Stadion mit den Rasen. Geschichte. Das waren also solche Momente, und wenn man dann im Stadion ist, da wird einem in dem Moment sehr viel zurückgegeben. Aber natürlich nur, weil man generell hätte man die Wahl, dann hätte man gesagt, ich hätte auch gerne einen 8. Oder einen 12. Platz gehabt, ohne irgendwelche großen Probleme in der Saison, aber so ein Moment, wo du eigentlich denkst, du musst eigentlich wieder in die Relegation und steigst vielleicht ab und dann rettest du dich selber noch im letzten offiziellen Spiel, ach, das ist schon geil. Also dafür, da weiß man auch wieder, deswegen bin ich hier.
Ja, also wir haben jetzt bald die 80. Minute unseres Podcasts. Das heißt also, wir sind in der Netto-Spielzeit 15 Minuten netto bis zum Ende. Ich würde ganz gerne nochmal sozusagen das alles zusammenfassen, weil das hat echt Spaß gebracht. Wir sind hier stehen, einige Biere, die wir getrunken haben seitdem. Und ich würde gerne noch einen kleinen Ausblick haben. Also
okay, also darf ich vorher noch eine Frage stellen?
Klar, mach.
Eure Einschätzung. Hat der HSV mit Hollerbach mehr Chancen?
Ja.
Ja.
Ja. Weil Hollerbach einfach, hier, ich muss dir mal sagen, es kommt der Fortuna Köln, einen Blick, ne? Dritte Liga, Würzburg, 1A, wie die damals durchgegangen sind. Und das war wirklich nur Kampf und Wille. Das war wie St. Pauli unter Stanislavski. Der Mann kann den Leuten wirklich Beine machen. Und ich glaube, dass der vom Typ her einfach eine sehr positive, zutrauende Art hat. Und wenn die jetzt gegen Hannover am Sonntagabend gewinnen werden, wovon ich mal ausgehen werde, dann hat es so ein positives Momentum und der Typ ist einfach cool.
Also man, also was ich habe, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ich kenne einen ehemaligen HSV-Spieler, mit dem meine Frau heute so eine Sache gedreht hat.
Marcel Janssen?
Nee, ich sage es jetzt nicht, wer es ist. Und der sagt eben, Gisdol, obwohl er vom Typ her eigentlich nicht so rüberkommt, hat eigentlich immer in erster Linie gern gefeiert. Auch wenn wir mal gewonnen haben, das stimmt auch, der war dann immer im Zwick und haben da auch mit Bruchhagen. Aber Bruchhagen ist dann gegangen und Gisdol hat auf den Tischen getanzt, obwohl er eigentlich vom Typ her gar nicht so ist. Und hatte, und jetzt ist er.
Also im Hollerbach. Zwick tanzt man nur auf dem Tisch, wenn man kokst.
Naja, gut, ich sag mal so, dann hat er neben dem Tisch getanzt. So. Also das will ich jetzt also nicht behaupten. Aber der Hollerbach, der bringt Struktur rein. Morgens Frühstück, 8.30 Uhr, ja. Jeder im gleichen Trainingsanzug wie damals unter Ernst Hubbel. Gut, ich glaube auch daran, aber das wollte ich nur mal eure Einschätzung hören. Und jetzt bitte zurück zu deinem Fazit, oder? Was war das?
Ja, ich wollte gar kein Fazit machen, sondern einen Ausblick machen. Also ich wollte genau das besprechen. Also
wie bleibt es, wie es ist?
Wie läuft das mit St. Pauli diese Saison? Das ist ja, wie der Kollege Willi, der heute nicht dabei ist, so schön gesagt hat im letzten Mal, wir werden oben nicht mitspielen, wenn wir Glück haben, auch unten nicht. Das heißt, wir haben eine langweilige Rückrunde vor uns, die ihre Spannung zieht aus solchen Sachen wie, wie viele junge Spieler können wir aus der U23 nachziehen oder können wir uns mal mit der DFL anlegen oder können wir, was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen machen, irgendeine Punk-Tournee in den USA oder wir können uns mal wieder mit Under Armour anlegen. Und also diese ganzen Sachen, die man bei St. Pauli ja jahrelang nicht mehr machen konnte, weil wir immer um die Existenz gespielt haben. Das ist ja, das vergisst man ja.
Aber es ist eng beieinander da unten, also oder in der Mitte, ne?
Also es ist ja sehr also eng. Ja, also wir haben glaube ich sieben Punkte bis
nach
bis
oben, nach unten.
Nach oben sind es mehr, nach oben sind es 9, nach unten sind 7. Also wir sind wirklich genau in der Mitte. Also
ich glaube, wenn du das einfach erreichst, dass du eben eine langweilige Saison in Anführungszeichen spielen kannst. Das ist harte Arbeit.
Das wäre auch für den HSV.
Ja, das stimmt. Das können die auch gerne machen. Aber das, was ich sozusagen, der Ausblick für den HSV, den finde ich ja viel spannender. Also erstmal, weil ich emotional natürlich gar nicht involviert bin. Und zum Zweiten, weil ich glaube, dass dieses Jahr es keine zwei Mannschaften gibt, die schon klar schlechter sind als der HSV.
Nee, das ist
also die gibt es dieses Jahr nicht.
Das hätte man vor drei Wochen hätte man noch ganz klar gesagt. Köln kommt wieder, aber ich.
Ja, Köln hat es auch schwer, euch noch zu kriegen. Also
ich glaube, dass aufpassen muss auf jeden Fall Bremen, die.
Wolfsburg.
Die denken, sie sind, wenn sie vorm HSV sind, dann ist alles in Ordnung. Ja. Ein Punkt vorm HSV. Da ist auch keine Struktur, aber es wird eben nicht so viel über Bremen geredet.
Das ist ja Max Kruse, ne?
Ja, der Max Kruse. Ja, gut.
Ich habe ja auch noch. Der so in HSV-Bettwäsche geschlafen
ich hat. Ich habe so ein Filmchen von ihm.
Ich glaube, der hätte jeden Vertrag bei euch angenommen.
Also der erste Aufsteiger, Jungs, steht doch fest.
Holstein Kiel.
Seit letzter Woche. Der erste Aufsteiger.
Kaiser Stuttgart.
Ja.
Deswegen meint es auch, der HSV hätte den Jasse Reschke bestochen, den zu nehmen.
Das ist einfach.
Dabei hätte doch Gisdol den Job auch machen können.
Genau, oder? Das war auch lustig. Ne, Gisdol hätte.
Eigentlich hätte das gepasst. Gleich rüber.
Nee, meine Freunde aus Stuttgart sind fassungslos. Sie sind total fassungslos.
Aber ein Gomez steigt doch nicht ab, oder?
Ja, mal schauen. Ja.
Haben doch eigentlich gute Leute da geholt. Naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Mainz, Köln, Bremen, HSV, ja, vielleicht auch Stuttgart, die werden da alle noch, das wird noch...
Ich glaube, dieses Jahr
wird es der engste Abstiegskampf.
Affenvergasungsskandal. Das wird nochmal ordentlich auf Wolfsburg einzahlen.
Das stimmt.
Die steigen sozusagen aus Versehen mit ab.
Ja, mal sehen. Also ich glaube... Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und was sagt ihr zu Holstein Kiel? Ich weiß ja, da gibt es negative Erlebnisse, aber...
Nee, wir hatten ja ein positives Erlebnis. Ich habe 1-0 gewonnen, genau, in Kiel.
Ja, ich weiß. Aber ich meine...
Nein, aber Kiel geht wie Kickers Würzburg. Die werden jetzt auch runtergereicht. Die werden am Ende werden die 8. oder 9. werden.
Ja, ja, das... Also die werden nicht wie Würzburg.
Düsseldorf steigt auf direkt? Oder?
Ich glaube, das ist schon ausgemacht. Nürnberg und Düsseldorf.
Friedhelm Funkel steigt immer auf.
Ja.
Ja, Nürnberg und Düsseldorf, das passt natürlich auch. Ne?
Ja.
Das ist jetzt durch.
Und dann bin ich mir sicher, dass die Mannschaft, die in die Relegation geht bei St. Pauli, wird auf jeden Fall, bei St. Pauli in der zweiten Liga, die wird definitiv nicht aufsteigen.
Ingolstadt.
Weil sie gegen den HSV spielen.
Aber Ingolstadt könnte Dritter werden.
Gegen HSV, Bremen oder Stuttgart.
Ja, wenn Ingolstadt Dritter wird, Ingolstadt hat ein bisschen Bundesliga-Erfahrung, das kann schon ein bisschen unangenehm werden als mit Fürth oder Karlsruhe. Also Ingolstadt Dritter wäre, glaube ich, für den Bundesligisten schon so ein bisschen...
Ja, weil
du
sie
hast
ja...
Weil du hast eine Mannschaft, die kennt die erste Liga.
Ja, und du hast Audi.
Die ich wollte gerade sagen, Audi ein. Die sind, können die da nicht mal ordentlich Geld reinpumpen?
Da haben sie ja schon, aber es hat irgendwie nicht so richtig...
Das ist ja ein Spiel ja wenig, ne? Ob der jetzt ein Audi fährst oder nicht. Aber die Mannschaft kommt aus der Bundesliga. Die
hat da fragt man Felgenralle, der sagt dir, das macht den Unterschied.
Ja, die macht 6.
Mit dem Audi zum Spiel, das gibt nochmal 5%.
Ja.
Wir brauchen ja auch einen Sponsor für unseren Podcast. Das könnte ja Audi sein.
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Nee, ich nehme keine...
Na, wenn ich Gelder annehme, dann spende ich sie zur Hälfte an die Straßenkinder von St.
Pauli. Oh, das haben wir noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht. Oh, vielen Dank, dass du das Thema nochmal. Wie lustig Würzburg. Ist der, sind die Würzburger Kickers.
Nein, aber muss ich ganz ehrlich sagen, lächerlich.
Total.
Da wird am Telefon macht der Bruchhagen oder Todd, aber wahrscheinlich ist der Bruchhagen selber, macht da den, sag mal so auf, den Holler, mit dem saß ich ja schon in der Bruschetta hier in Winterhude, hat mit ihm mündlich alles klar gemacht, der will. Da macht er das mit ihm am Telefon ab. Der Deal ist klar.
Aha.
Und so ein Deal, wenn wir gegen Köln 3-0 gewonnen hätten, jetzt, dann wäre Gisdol nicht rausgeflogen. Ja. Also konnte er ja erst, als wir, also ich wusste zwar, dass wir gegen Köln verlieren, aber es hätte ja auch anders sein können. So, ja. Dann wäre er nicht rausgeflogen. Als er rausgeflogen ist, da haben sie sofort gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer. Und dann soll der aber auch Montag schon auf dem Platz stehen. Mhm. Was soll bis dahin denn einen fertigen Vertrag haben, Ablösesumme und alles muss dann. Nein, ich telefoniere mit dem und wir sind uns einig. So. Und dann spielen wir 1-1 gegen Leipzig und dann denken die Würzburger, Moment mal, haben wir den nicht so ein bisschen billig rausgehauen? Und dann, da ist noch gar kein richtiger Vertrag da. So sehe ich das.
Ja, so sehe ich das.
Wenn wir verloren hätten gegen Leipzig 4-0, dann hätte sich keiner gemeldet. Keiner hätte sich gemeldet. Aber weil wir unentschieden gespielt haben, haben wir gedacht,
das haben wir so ein bisschen. Ich muss fairerweise sagen, ich glaube, es klang ja ein bisschen so, dass sich die Verantwortlichen in Würzburg so ein bisschen darüber geärgert haben, dass beim HSV gar keine Reaktion kam. Da kam ja gar nichts. Und Hollerbach hatte ja einen Vertrag. Oder hatte er einen Vertrag mit.
Also, sie haben nur mit Hollerbach geredet und nicht mit der.
Ja, der wäre vielleicht mal ein Anruf.
Mit Würzburg oder so. Und die sind da nicht. Alle ganz lieb. Ich war da ja. Das ja, ist ja
ich
so
glaub,
süß.
Das ist auch alles jetzt ein bisschen hochgefallen.
Da gehst du nach Würzburg. Ich bin ja so froh, dass ich da einmal war. Du gehst nach Würzburg. Da freuen sich alle, dass du da bist. Die ganze, sozusagen die ganzen Ordner kommen alle aus dem Osten. Und der Chef der Ordner kommt aus Dresden. Und dann stehst du da als St. Paulianer und hast ein bisschen komisches Gefühl. Und dann sagt er, ja, die verstehst du ja auch nicht, ne? Ich wohne hier schon seit 4 Jahren und ich verstehe die immer noch nicht. Und dann ist natürlich das alles gebrochen. Und dann gehst du da rein und dann reichen die dich rum und dann sagst du, ja, hier, ich muss mich hier irgendwo akkreditieren. Und dann sagst du, ja, geh mal da runter in den Keller. Ist so, okay, gehe ich da in den Keller. Und dann stehe ich plötzlich in der Kabine. Und die haben gerade Besprechungen. Dann sage ich, hallo.
Ich setze dich da.
Wo ist denn hier die Akkreditierung? Und dann sagt der Trainer, sagt
ja, dann musst du da und da.
Ja, dann musst du mal hoch zu Michael. du, Hauke, bring ihn mal hin. Dann geht der Co-Trainer mit dir hoch zum Pressechef und freut sich. Du gehst einmal durchs ganze Stadion und die sind einfach grundentspannt und gut drauf und freuen sich, dass du da bist. Also das ist ein ganz, 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 ganz schöner Verein.
Bringt sehr viel Spaß mit. Ich glaube, das war auch wieder ein bisschen hochgepusht. Jetzt ist wieder alles easy und wir spielen gegen Hannover am Sonntag um 18.30 Uhr. Und was ist euer Tipp? Und ich glaube auch, wir können jetzt...
Wir haben noch eine Minute. Okay. 90. Minute.
Okay, unsere Spieler, sind, die krank waren, sind teilweise fit. Also unser Fide Arp ist voll im Training. Der kann von Anfang an stürmen. Vielleicht gibt
die,
es...
Die Transferperiode ist vorbei, ne?
Ja, da haben wir noch nicht drüber geredet. Nee. Also wir haben noch nie... Also das Thema ist... Ja, wir haben dieses Thema ausgelassen beim HSV. Ein ganz trauriges Thema. Jens Todt und er sagt ja, er hatte kein Geld für die Idee,
die
er hatte.
Du weißt ja, Gottschinski und Todt haben zusammengearbeitet. Ja. In Karlsruhe. Die sind nach Hamburg gekommen, um sich zu rächen.
Ja, aber die,
für die Schmach.
Ja. Nein, der will sich nicht rächen. Der kriegt kein Geld.
Ja, deswegen.
Der HSV hat kein Geld. Der hat keine, der hat sein Kreditlimit ausgereizt die letzten 5 Jahre. Da gibt's nichts mehr. Fertig. Werd mit den Jungs, komm mit den Jungs klar, die du hast.
Ja, aber dann muss,
da gibt's nichts in den Wintertransfer.
Nee, aber dann Quatsch. Muss man nicht die ganze Zeit davon reden, dass man noch was erreichen will. Dann muss man vielleicht schon zu Weihnachten sagen, nee, wir haben einen Kader, mit dem müssen wir leben. Die Jungs sind gut, wir müssen sie fit kriegen und die können uns da rausziehen.
Ihr habt doch einen Top-Neuzugang, Wallacy.
So kann man es auch sehen. Ja, aber das,
also ich frage mich ja, wieso ein Holtby, der ist ein geiler Buffer, wieso der so wird, wie er
das
wird.
Das wissen wir eben auch nicht. Der muss ja so schlecht sein, dass er weder von Gisdol noch vom neuen Trainer noch nicht mal mitgenommen wurde nach Leipzig oder zumindest.
Ja, aber wie? Was ist denn los?
Ja, dann was ist denn los? Weiß man nicht, was.
Es gibt ja auch so Fußballerkarrieren, die enden irgendwann, weil die Leute durch sind. Die haben kein Wissen mehr. Gibt es genug Beispiele?
Du meinst ja, der Holtby ist der Götze von.
Nee, ja, oder der Marcel Janssen, der.
Ja, der hat kein Wissen mehr. Guck mal, 3,5 Millionen, der hat jetzt in seiner.
Aber Marcel Janssen hat jetzt eine App.
Der spielt bei, habt ihr gehört, der spielt im fünften.
Ja.
Liga beim HSV.
Ja, in der Oberliga. HSV 3.
Das ist noch ehrlich, sagt er, aber da wird er eben zweimal im Jahr.
Ich habe mich vor kurzem gerade mit Marcel Janssen getroffen. Ich habe doch gedacht, da hätte ich dich eigentlich mitnehmen sollen. Du bist ja ein großer Fan von ihm.
Aber Marcel Janssen macht doch jetzt Restaurants.
Nee, der macht eine App.
Ja, er spielt in der Oberliga Hamburg.
Eine ganz interessante App übrigens, kann ich dir mal zeigen.
Aber gut, ich glaube, ich würde jetzt nochmal, ich weiß nicht, eigentlich nur zum Schlusspunkt bringen wollte, wir spielen gegen Hannover. Ich glaube, wir können das Spiel gewinnen. Und
die angezeigte Nachspielzeit sind 4 Minuten.
So, wir können dieses Spiel gewinnen und dann sind wir wieder im Rennen. Und da, ich glaube an den HSV, mein Fazit, nur der HSV, wir steigen nicht ab. Was ist mit St. Pauli? Gegen wen spielt ihr jetzt?
Heidenheim.
Ja, also
gegen Heidenheim.
Ich grätsch mal kurz dazwischen. 2-0, nur der HSV, fragt sich bloß welcher.
Ja, der und, Große.
Heidenheim.
Achso, Hannover?
HSV gegen HSV. Auch der HSV, der Hannoveranische Sportverein, singt auch HSV. Ne?
Ja, ich weiß.
Und dann hörst du, HSV.
Das wird lustig, was.
Oder andersrum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann sich jeder angesprochen fühlen und Gas geben. Beide können Gas geben.
Und Heidenheim, denke ich mir mal, werden wir... Also eigentlich würde ich mal sagen, wir werden da verlieren, aber ich glaube, wir werden gewinnen.
Ja, das...
Also eigentlich müssten wir verlieren, weil das ist so ein typischer... Ja, das ist ja diese Sehnsucht, die wir bei St. Pauli auch haben, nach dem Drama. Weißt du, also im Grunde, ich habe mich schon ertappt dabei, dass ich mir die Tabelle der dritten Liga andauernd angucke. Magdeburg, Rostock, das sind mal wieder Meilensteine. Sozusagen. Ja, gegen die kann man sich motivieren.
Ja,
das reizt einen, da passiert was. Heidenheim, Sandhausen.
Ja, ja. Boah, Alter, ja, vielleicht steigen die ja auf da unten. Erst da drin,
das ist so Merkel-Fußball, weißt du? Das ist so einschläfernder. aber wir bilden einen Fußballarbeitskreis, zweite Liga. Das ist ganz schlimm. Das ist nicht schön.
Gut, wie geht's aus?
Heidenheim, wir verlieren, würde ich sagen. 0-1.
Du sagst 0-1, verlieren.
Ich sage, wir gewinnen. 3-1.
Und ich sage, der Hamburger Sportverein gewinnt. Ich tippe nie 2-1, weil das tippt jeder. Aber ich glaube, wir gewinnen 2-1. Weil wir kriegen immer 1, immer. Und wir machen auch nicht mehr als 2, aber die machen wir. 2-1 gewinnen wir